Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo und herzlich willkommen. Wir schreiben den 23. August. Es ist 20.03 Uhr und es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Plan Z. Sonntagabend, eigentlich schaut man jetzt gleich Tatort, aber ja, ich habe mich hier mit einem mittlerweile sehr guten Freund schon getroffen, dem Basti Marx, und wir nehmen eine Folge Plan Z zusammen auf. Hi Basti.
Hello. Ja, zu Gast bei Freunden. Ich habe mich schon gefreut auf heute. Ich habe einen relativ stabilen Sonntag gehabt auf jeden Fall, und das ist mein krönender Abschluss.
Sehr, sehr gut. Ja, nee, ich habe, weil bei mir eigentlich relativ wenig bis gar nichts passiert ist, habe ich mir gesagt, okay, klassisch die Woche vor der Tour, und ja, heute ist die Deutsche Meisterschaft gewesen. Einfach so ein bisschen wie so eine lockere Kneipenrunde. Zum Sonntagabend trifft man sich und redet über alles, was so passiert in der wunderbaren Welt des Radsports. Und da ist auf jeden Fall Basti jemand, mit dem man das sehr, sehr gut machen kann. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Ich gebe nochmal direkt vorweg, dass du schon mal zu Gast warst. Wer das nochmal nachhören will, das war die Folge 9, Hungerast in der Hohen Tatra. Das war am 23. November, haben wir die aufgenommen. Also es ist schon fast wieder ein Jahr her, kann man sagen. Also es geht echt immer schnell alles. Und ja, in der Folge geht es halt viel um dich, um dich persönlich. Wer die nochmal gerne nachhören will, tut das gerne. Und ja, jetzt legen wir los. Erstmal, Basti, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Erzähl mal.
Ja, mir geht's sehr gut, dankeschön. Und ich hatte auch einen guten Tag. Erstmal vielleicht vorneweg, ganz lustig, ist nämlich hier Expertenwoche bei mir. Lockerer Kneipenexperte. Ich bin zum zweiten Mal als Experte quasi eingeladen. Ich hatte schon ein Telefoninterview mit Zeit Online diese Woche zur Tour de France, zur aufkommenden, und war da schon irgendwie eingeladen als Fan und in Anführungszeichen Experte wegen Besenwagen. Ist sehr lustig. Dann kann man jetzt fünf halbschlaue Sätze von mir bei Zeit Online lesen, auch demnächst zur Tour de France. Und jetzt heute bei dir. Ja, radsportreicher Tag, wie immer. Eigentlich, heute Morgen zwar nur ganz locker irgendwie 2 Stunden gefahren, gestern trainiert. Ich habe jetzt mal wieder angefangen mit Struktur zu trainieren, heute war aber easy. Und danach bin ich zum Radrennen gefahren, zum Zugucken, weiß ich nicht, ob das auf jeden Fall das erste jetzt hier in der Gegend mal wieder war, Amateurrennen.
Es war das zweite in NRW überhaupt dieses Jahr. Es war nur in Herford, und das war jetzt, glaube ich, ich bin heute mit Nils seit langer Zeit wieder mal trainieren gefahren. Dadurch, dass wir irgendwie immer andere Rennen hatten, hatten wir nie Zeit zusammen zu fahren. Heute sind wir 3 Stunden zusammen gerollt, haben uns viel unterhalten und eben auch darüber. Und der hatte mir gesagt, das ist endlich das erste Rennen jetzt seit der Corona-Pause ist.
Ja, und ist ja dann für die einheimischen Teams hier große Sache, waren auch richtig viele Leute am Start. Das ist jetzt nächsten Sonntag wieder eins. Man kann ja gar nicht so richtig Werbung machen. Eigentlich hier so Quadrat Ichendorf nächsten Sonntag. Ja. Ich würde ja sagen, Leute, kommt hin in Corona-Zeiten, also ein bisschen schwierig, ja. Kommt halt vielleicht da an den Acker und stellt euch in 1,5 Meter Abstand mit Maske auf. War aber heute cool. Also alle haben das irgendwie so eingehalten, und wie man das so aus Radrennen in Deutschland kennt, ist ja auch dann nicht so super viel los. Aber auf jeden Fall, ja, es ist halt auch schnell, ne? Also es ist immer mal wieder cool, dazu zu gucken. Wenn du noch 40 Leute von den 100, die da fahren, kennst, ist ganz geil. Ja, danach, habe ich dir gerade schon erzählt, war ich mit meiner Ex-Freundin von vor 10 Jahren Kaffee trinken gerade und ein bisschen spazieren und quatschen. Und jetzt bin ich bei dir.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich wollte sowieso über das Rennen in Refrath ein bisschen reden, eigentlich später, aber wenn wir jetzt schon mal thematisch dabei sind, können wir gleich dabei bleiben. Wie war es? Hast du das Rennen zu Ende geguckt und wer gewonnen hat und so? Wie bringen wir uns mal auf den Stand?
Ja, also man muss jetzt zum Vorbau dieses Rennens sagen, dass sich das in NRW berühmte Team Kernhaus Amateurteam, selber Sponsor wie Lotto Kernhaus, das KT-Team, was ja vielleicht manche Radsportfans in Deutschland kennen, getrennt hat, ungefähr in der Mitte. Und 2 Teams daraus geworden sind, und das jetzt quasi so das erste Aufeinandertreffen der Kontrahenten war. Und es gab auch so ein bisschen Beef Und wirklich ganz, ganz gutes Setting eigentlich für so ein Rennen im Vorhinein. Dann war aber auch wirklich richtig viel los. Also es waren ein paar Holländer da, auch ein paar andere gute Teams, aber im Endeffekt, ja, hat ein Holländer gewonnen und Colonia Kids, zweite, ja, die jetzt der eine Teil des Kernhorst-Teams waren und dritter ist Tim Thorn-Teutenberg geworden.
Ach, nicht schlecht.
Ja.
Ist der noch Juniorenfahrer oder schon Männerfahrer
ich
jetzt?
Ich glaube, müsste jetzt U23 schon sein.
Okay, aber alles klar.
Ich kann mich irren. Ich weiß
sehr
nicht.
Gutes Talent, was da hochkommt.
Auf definitiv. Jeden Fall. Richtig, da kann was draus werden. Sieht schon relativ professionell aus, wie der da rumstrahlt.
Ja, ja. Und wie viel waren? 100 Leute waren am Start sogar.
Amateurklasse, eine Minute Vorgabe auf einer 1,8 Kilometer Runde und natürlich wie immer zusammengelaufen. Aber 7 Fahrer aus der Amateurklasse haben es geschafft, in die Elite-Amateure von hinten reinzufahren.
Ach krass, ja.
Mein guter Freund Pete dabei, der mit mir nach Berlin gefahren ist, 600 Kilometer letztens. Und dann ist aber ja in jedem Rennen, also natürlich mal wieder Drama oder irgendein Eklat, in jedem so einem Amateurrennen wird es dann irgendwie anders gemacht am Schluss. Jetzt hast du 7 Fahrer, die das Feld überrundet haben. Haben die dann irgendwann über ihre Lautsprecher, die du ja im Feld auf gar keinen Fall hören kannst, angesagt, okay, Spitzengruppe fährt noch 3 Runden, jetzt Sprint des Feldes. Normalerweise ist es eigentlich immer andersrum oder ich kenne es andersrum. Jetzt sprintet die Spitzengruppe, nächste Runde dann Sprint des Feldes, so ungefähr.
Ja.
Auf jeden Fall hat Pete es verpeilt.
Okay.
Und es war Sprint des Feldes und Pete hat aufgehört zu fahren. Die anderen 6 sind weitergefahren. Also ist er 7. geworden. Aber das war halt nur der Amateurklasse-Sieg und die Elite-Amateurklasse hat auch eine Gruppe draußen. Und ja, das habe ich ja dann quasi schon.
Okay. Ja, das ist lustig, dass du das jetzt direkt angesprochen hast. Ich habe mir nämlich hier Punkt Bandenkrieg aufgeschrieben. Weil Nils mich da auch wirklich heute, der hat gesagt, ich hatte ihm erzählt, dass ich heute Abend mit dir eine Folge aufnehme und der meinte, hier, da musst du dir mal fragen. Der hat doch mit den Colonia Kids zu tun. Ich glaube, Nils ist so ein bisschen mit dem vom Kernhaus noch befreundet.
Ja, wobei Nils ja eigentlich Komet Delia ist, oder?
Also ja, selbst, ja, aber ne? Ich glaube, er hat gute Freunde und die von alle eher im Kernhaus-Team, meiner Meinung nach.
Also man muss sagen, quasi dieses Team, was früher mal ein Team war, ich glaube, so etwas die ältere Fraktion davon. Alten Jahren. Baujahr technisch ist das Kernhaus-Team geblieben und die jüngere Fraktion ist Team Colonia Kids geworden, die auch mit Standard jetzt unterwegs sind und so. Und da ist eben auch mein Kumpel Pete drin. Und
kennst du da Hintergründe, wie das dazu gekommen ist oder so? Oder?
Es ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Man hat so irgendwie, ich kenne halt den Lennart ganz gut.
Mhm. Lennart Klein.
Ja, genau. Ich meine, das sagt jetzt keinem Hörer was, aber wir kennen natürlich irgendwie die ganzen Leute und die Verbindung.
Deutschland und wenn man den
Freund kennt, von der Tanja Ehrhardt auch. Und
guter Mann der Szene,
Es lief irgendwie schon länger nicht mehr so viel. Die waren wohl auch zu viele und dann war ja auch so, die Rundstreckenrennen werden immer kleiner, weniger Starter. Dann ist Kernhaus irgendwie mit 12 Leuten am Start und fährt es unter sich aus, hat keinen Spaß mehr gemacht. Dissonanzen menschlicherseits noch irgendwie drin, keine Ahnung. Und dann haben die sich irgendwie letztes Jahr getrennt. Und und danach, wie es halt so ist, ich meine, das kannst du ja gar nicht anders machen. Du kannst jetzt nicht irgendwie so als Sportmannschaft auseinandergehen und sagen, ich bin jetzt ein Teil, ihr seid der andere Teil. Wir sind trotzdem weiter beste Freunde. Es geht ja aus irgendeinem Grund auseinander. Also ich habe da jetzt keine Details, aber ist ja trotzdem für den Sport irgendwie geil, weil halt dann wieder so ein neuer Spannungspunkt aufkommt. Ich glaube, uns beiden liegt es ja daran, den Radsport eher so ein bisschen spannender zu gestalten.
Ich muss auf jeden Fall sagen, auch an die Hörer, dass, glaube ich, man kann schon sagen, dass Nordrhein-Westfalen da schon so eine kleine Hochburg ist, was diese Rundstreckenrennen angeht. Also ich glaube, wenn man hier ein guter Kriteriumsfahrer oder Rundstreckenrennfahrer ist, dann schafft man das eigentlich republikweit ohne Probleme vorne mitzufahren. Und wenn ihr mal Bock habt, einfach so da vorbeizugehen, geht da mal hin bei den Rennen, das ist echt cool, es macht echt Spaß. Es ist sogar oft wirklich viel spannender als so ein Profiradrennen, weil du halt eine Runde hast, wie du gerade gesagt hast, 2 Kilometer Runde oder so, und dann kommen die halt andauernd an dir vorbei, du kannst es viel besser verfolgen. Du
kannst die Abstände messen und so, das attackiert immer mal jemand anderes. Natürlich ist es cooler, sobald man irgendwie jemanden kennt davon noch, aber ruhig mal angucken, weil im Endeffekt würden da jetzt Leute wie du mitfahren und so, wäre es jetzt auch nicht wesentlich schneller. Ne?
Nee,
das ist schon richtig stabil.
Das wollte ich gerade sagen. Also Das ist schon nochmal wie so eine Disziplin in der Disziplin, kann man ruhig sagen. Also es ist ja, wie lang ist so ein Rennen? Meistens 60 Kilometer oder so. Oder
75 heute.
Ja, 60 Kilometer. Aber das heißt, man fährt da 1,5 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und die geben da schon richtig Gas. Und das ist schon echt sportlich, was die Jungs da abliefern. Und jetzt auch als, selbst wenn du Profi bist, dann kannst du halt, ja, also das beste Beispiel ist ja eigentlich immer, man kommt irgendwie von der Tour de France und man hat diese Nachtourkriterien, fährt mal Rundstreckenrennen.
Und wenn die Jungs wollen, können sie richtig,
genau,
auf den Sack gehen.
Und die, ne, können ja richtig wehtun, wenn die wollen, ja, genau. Und du bist irgendwie, du kannst halt sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie 20 Minuten berghoch fahren, hänge ich dich halt ab oder auf der Geraden im Zeitfahren, aber halt Rundstrecke ist was anderes. Und zum Beispiel, für mich ist es auch immer Wahnsinn, das so zu sehen, weil ich weiß selber noch, wie ich halt, ich meine, ich glaube, ich habe in meinem zweiten Jahr U15 damals 16 Kriterien oder 16 Rundstreckenrennen gewonnen und ich habe das immer geliebt. Das war so meine Spezialdisziplin gefühlt. Ich war klar, ist Nachwuchsklasse, aber trotzdem, das war immer, was ich gut konnte, schnell um die Ecken und alles. Und da.
Ja, das muss man sagen. So, dass, wenn Leute jetzt Rundstreckenrennen hören, haben keine Ahnung, dann muss man es, glaube ich, mal kurz konkretisieren. So ein Rundstreckenrennen ist halt ein relativ kleiner Kurs mit mindestens 4 Kurven. Ja. Und es ist halt immer Vollgaskurve anbremsen, Vollgaskurve anbremsen, also musst gut Kurven fahren können und du musst halt die ganze Zeit beschleunigen.
Ja, genau.
Also auf eine Minute, glaube ich, 4-mal voll beschleunigen können und das auf 1,5 Stunden.
Ja, genau.
Das ist nochmal echt so eine Spezialfähigkeit.
Es ist echt krass und ich wollte genau das auch sagen mit den Kurven, dass halt manchmal, als Profi bin ich da mitgefahren, dachte so, okay, jetzt lasse ich jetzt voll rumrollen oder so und du merkst eigentlich eher so, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich die abhänge. Ich muss mich eigentlich sputen, dass ich mit um die Kurve komme. Und auch was du gesagt hast, gerade dieses Team Kernos war ja berühmt, berüchtigt. Ich bin nicht oft so eine Rundstreckenrennen gefahren, aber wenn, dann hat mich das immer auch richtig abgefuckt, dass sie halt irgendwie so mit 5 Fahrer auf dein Hinterrad gefahren sind als Radprofi. Und da spielen sich schon immer coole Szenen ab. Das ist echt schon geil. Und, aber ich kann es ja auch total verstehen. Also wenn da ein Profi am Start ist, dann macht es den natürlich mega Spaß, den abzufacken. Und das ist schon echt cool. Auch Respekt so, dass die halt jedes Wochenende, wenn jetzt kein Corona wäre, sowas machen oder jedes zweite. Und ist eine sehr, sehr coole Szene. Hat auf jeden Fall großen Support verdient. Dann war aber natürlich heute auch noch ein anderes Radrennen.
Ja, ist natürlich in der Wichtigkeit ein bisschen darunter, aber.
Genau, ja, ist nicht ganz so wichtig, stimmt. Das war die deutsche Profimeisterschaft in am Sachsenring, genau.
Der gute alte Sachsenring.
Wir sind ja jetzt fast live, kann man sagen, vom Rennen. Es gab eine dicke Überraschung.
Ja, man dachte, das Team Bora macht das so ein bisschen untereinander aus, so wie letztes Jahr, wo sie zu dritt auf dem Podium waren.
Ja.
Hat aber nicht funktioniert dieses Jahr. Keiner von uns beiden konnte es wirklich gucken. Du sagst, du hast wenigstens den Sprint gesehen.
Ich habe es im Live-Ticker verfolgt, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen. Und das hatte nicht wirklich was mit Rennverfolgen zu tun. So alle 7 Minuten mal ein Update zu bekommen. Und es ging dann zu 80% ums Wetter. Jetzt scheint die Sonne, jetzt regnet es. Okay, gut zu wissen. Aber so wie ich mitbekommen habe, gab es schon den ein oder anderen Ausreißversuch, aber da war eigentlich nie eine Gruppe länger als mit mehr Vorsprung als eine Minute raus. Es waren immer so kleine Gruppen, 2, 3 Fahrer. Das heißt, man wusste eigentlich, okay, die kommen jetzt hier eh nicht weit in dem Rennen. Das Team Bora hat ja das Ding gut kontrolliert. Die waren zu 6. Die Frage, die ich mir persönlich vorher noch gestellt hatte, war natürlich so, okay, fahren die jetzt für Pascal Ackermann im Sprint oder fahren die für Lennart Kemner, der natürlich jetzt mit seinem Dauphiné-Sieg, Etappensieg im Hintergrund, im Rücken eigentlich sehr viel Selbstvertrauen hat und mit einer Attacke natürlich vielleicht auch das Ding alleine nach Hause fahren kann. Dann war aber ja im Live-Ticker abzusehen, dass es halt eigentlich ein großes Feld war und es kontrolliert wurde und es auf den Sprint hinausgelaufen ist. Und ich habe mich dann das erste Mal so ein bisschen mit der Startliste auseinandergesetzt, wer überhaupt am Start steht. Und musste dann eigentlich sagen, dass auch ich so gesagt habe, ja gut, also Pascal Ackermann ist absolute Weltklasse. Ich sehe da jetzt niemanden, der Pascal schlägt im Sprint. Dachte so, okay, alles klar, relativ sicherer zweiter Meistertitel für ihn. Und dann habe ich auch nur gelesen im Live-Ticker, ja, große Überraschung, Marcel Meisen gewinnt. Und Ich wusste nicht, okay, wie ist denn das denn dazu gekommen? Wie gesagt, ich habe den Sprint gesehen und muss schon sagen, absolut souverän. Es waren 2-3 Radlängen Vorsprung, die der Marcel Meisen da hatte. Und,
ja, warum? Erklär mir das bitte. Wie hat Ackermann das verzockt dann?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also das ist
Meisen
schon
einfach neues Ultrasprint-Talent oder?
Den darf man nicht unterschätzen. Also der war schon mal 2015 in Wangen, war der schon mal Vierter bei der Profimeisterschaft. Das war echt eine schwere Meisterschaft. Also das ist echt ein guter Fahrer. Also den sieht man halt einfach nicht oft auf der Straße. Also für die, die es nicht wissen, Marcel ist auch deutscher Crossmeister. Also der kommt eigentlich vom Gelände, das ist seine Hauptdisziplin, fährt fürs Team Alpecin Phoenix. Also ein Pro-Conti-Fahrer aus der zweiten Liga. Und aber sehr, sehr guter Fahrer und eigentlich, so wie ich das jetzt mal mitbekommen habe in den letzten Jahren, er macht der Straße aus Spaß oder als Vorbereitung auf die Cross-Saison, weil die Cross-Saison im Winter ist ja ein Höhepunkt, aber obwohl er das als Vorbereitung macht, haut er eigentlich immer mal ein paar Ergebnisse raus und ja, das ist so ein kleiner, giftiger Sprinter, das kann der schon und dann kommt dazu, dass am Sachsenring, das ist jetzt kein Highspeed-Sprint oder so, also man kommt unten so um so eine Kurve, steht dann irgendwie direkt in so 10%, 11%, 12% für 100, 200 Meter und dann zieht sich das so ganz ekelhaft, so für 500 Meter wird das so 7%, 6%, 5%, 3%, 2%, also das ist schon ein richtiger Kraftsprint eigentlich. Und,
wo dir ein bisschen weniger Gewicht auch entgegenkommt.
Genau, definitiv, ja, definitiv. Und dann darf man ja nicht vergessen, Bora zu 6 ist jetzt auch nicht irgendwie zu 10 wie letztes Jahr oder so. 6 Fahrer dann, um das ganze Rennen zu kontrollieren, brauchst du ja auch noch 1 oder 2 Fahrer, sag ich mal, zum Sprint anfahren. Dann hast du ja nicht schon nur 3 zum Kontrollieren. Dann kann ja auch mal ein bisschen die Fahrer ausgehen hinten raus. Dann ist auch nicht mehr so einfach, so ein Leader zu machen. Mhm. Also ich habe mir dann schon gedacht, wo es dann auf den Sprint hinausgelaufen ist, okay, da pokert man natürlich immer hoch. Also beste Beispiel ist ja irgendwie so die deutsche Meisterschaft, wo es immer hieß, Zabel gegen Förster, dann gewinnt Gerald Schiolek. So. Das ist halt immer im Sprint, da kann halt jeder mal gewinnen. Ne? Schon spannend auf jeden Fall.
Ja, vielleicht sehen wir ihn ja jetzt mal öfter auf der Straße.
Ja, also ich hoffe es. Also ist wirklich ein guter Fahrer und mega geil. Ich meine, ich glaube, das ist so ein Traum von jedem, mit einem Meistertrikot ein Jahr fahren zu dürfen. Für ihn leider jetzt nur von August bis Juni, eigentlich 2 Monate weniger, was auch schade ist so.
Ja. Immerhin.
Ja, immerhin, genau. Aber trotzdem eine Überraschung, freut mich für ihn.
Ja, ich durfte ihn ja schon mal kennenlernen, beziehungsweise schon 2 Besenwagenfolgen, glaube ich, mit Marcel Meisen. Tatsächlich. Eine über Cross allgemein, Cross-Saison. Und dann haben wir ihn ja mal besucht bei der Deutschen Meisterschaft 2018 auf 2019, wo wir da in Kleinmachnow waren.
Ja, ja.
Und dann auch zugeguckt haben und auch dann in seinem Caravan da kurz mit ihm gequatscht haben nachher. Ein witziger Typ auf jeden Fall.
Genau.
Richtig guter Typ, guter Mann. Hier auch aus der Gegend, ne? So ja. Aachen-Stollberg,
genau, irgendwo da die Ecke. Genau, ja. Nee, guter Mann. und ich glaube, für jemand, der in der Szene war, war es jetzt keine Riesenüberraschung. Ich meine, klar, dass der Pascal Ackermann schlägt schon, aber trotzdem, der kann schon was, ne?
Ich denke, für die Mannschaft, beziehungsweise die deutsche Seite der Mannschaft, ist halt relativ geil.
Ja,
weil ist ja eigentlich belgisches Team oder niederländisches Team.
Ich weiß gar nicht genau.
Aber halt eine, wie gesagt, deutsche Seite dabei mit Alpecin als Sponsor und dann eben auch Canyon als Fahrradsponsor.
Ja. Philipp Walsleben, Alexander Krieger.
Also auch deutsche Fahrer. Hat man jetzt ein Display auf jeden Fall.
Ja, voll. Also das gibt ja auf jeden Fall einen riesen Boost, da so einen DM-Titel in der Mannschaft zu haben. Das war auf jeden Fall krass und wir können jetzt aber trotzdem mal, finde ich, auch allgemein über die Meisterschaft so ein bisschen reden. Es hat ja auch einen Grund, dass ich hier heute sitze und einen Podcast aufnehme.
Dachte ich mir auch schon.
Und da nicht am Start stehe. kurz zur Erklärung dazu ist ja auch, ich glaube, es waren heute 48 Runden. Also wir haben schon so ein bisschen über Rundstreckenrennen geredet.
Ja.
Das hat schon so ein bisschen daran erinnert. Also wenn ich mir andere Meisterschaften angucke, heute in Frankreich waren, glaube ich, 240 oder so. Also alle Meisterschaften sind eigentlich immer über 200 Kilometer.
Und auch richtig mit dem Hügel drin und
genau,
so.
Genau, so ein bisschen, dass jeder kann. Ne?
Man konnte es ja schön verfolgen auf Eurosport tatsächlich. Spanische Meisterschaft kam, französische Meisterschaft kam, auch jeweils der Frauen.
Und der Männer.
Und in Deutschland gibt es nicht mal einen funktionierenden Live-Ticker. Danke dafür, wie immer.
Ja, nee, und ich also weil mich auch, mir haben zwei, drei Leute die Woche geschrieben, so, hey, bist du bei der DM dabei? Und, oder als sie dann die Startliste gesehen haben, weil André, Nils und ich, wir haben ja gar nicht gemeldet, dann auch so, ey, warum fahrt ihr denn nicht? Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich komme, ich erzähle da mal im Podcast, erkläre ich das mal. Und ja, das ist echt, dieses Jahr ist eine komische Meisterschaft gewesen, so gefühlt von außen. Das soll jetzt nicht den sportlichen Wert oder so mindern, aber ich glaube, wenn man sich die Startliste, wie gesagt, ich habe es mir angeguckt, ich glaube, von Bora waren wirklich 6 Fahrer am Start. Mhm. Und sonst waren noch die 3 Deutschen von Alpecin Phoenix, vom Zweitligateam am Start. Ich glaube, dann war noch... War
Simon Geschke da?
Nee, der war nicht da. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Der Junge.
Christoph Pfingsten war auf jeden Fall da.
Pfingsti war da, genau. Pfingsti ist gestartet. Roger Kluge ist gefahren. Aber ich glaube, dann der junge Deutsche von CCC, da fällt mir gerade nicht ein,
Koch.
Der
Name.
Nee, nicht Koch. Die haben Zimmermann. Noch einen. Zimmermann, genau. Der war Vierter, der ist auch wieder gut gefahren. Aber sonst...
Ansonsten war es Bundesliga-Rennen.
Also ich wollte gerade sagen, ich habe ansonsten ein bisschen, die Startliste überflogen und man muss da sagen, kein Walscheid, kein John Degenkolb.
Ja, allein ihr drei, ja, ist ja schon irgendwie die Hälfte. Jetzt lassen wir mal Bora da stehen, ist natürlich eine Riesenmannschaft mit super vielen deutschen Fahrern, aber ihr drei seid ja schon die Hälfte des deutschen Profi-Radsportes so ungefähr.
Ja, und das liegt also jetzt mal zu den Gründen, wie es dazu überhaupt kommen kann. Es ist so, dass ich erstens kein großer Fan der Strecke einfach war, von diesem kleinen Parcours und 160 Kilometer Radrennen. Und dann kam noch dazu, dass, darüber habe ich im Podcast, glaube ich, noch nie geredet. Und ich glaube, es ist auch gut, dass ich letztes Jahr im Juli noch keinen Podcast gemacht habe. Weil letztes Jahr, ich glaube, ich habe mich selten so über ein Radrennen aufgeregt, wie letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft.
War ja auch an derselben Stelle, aber noch schlimmer als dieses Jahr.
Ja, genau. Also letztes Jahr war ja es war schon eine richtig schwere Meisterschaft, aber es war halt einfach, auf dem Sachsenring ist man durch so ein 1,5 Meter breites Tor von der Rennstrecke, also zur Erklärung, es ist eigentlich eine Rennstrecke für Autos oder Motorräder und wir sind halt durch ein Tor von 1,5 Metern sowohl aus dem Parcours raus als auch wieder reingefahren, einfach auf einer Straße 6 Kilometer mit einer Wende und dann wieder zurück. Das heißt, man ist sich auch, also wenn da eine Spitzengruppe war und das Feld, das war mit Pylonen getrennt und man ist sich entgegengekommen und es gab die sonderbare Regel, dass wenn man 2 Minuten Rückstand hat, man aus dem Rennen genommen wird zur Spitze. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich glaube, mit Christian Knees und Christoph Pfingsten abgehangen war, aber für eine sehr schwere Meisterschaft damals, wir waren auf Platz 16, 17, 18, was jetzt nicht der Rede wert ist, aber es ging einfach darum, es waren noch 3 Runden oder so, lasst uns das Rennen zu Ende fahren, dann ist gut. Und dann wurden wir halt ernsthaft aus dem Rennen rausgenommen so. Und ich habe gesagt so, ey, ich fahre doch nicht 5 Stunden nach Sachsen, um mir dann einen Did-Not-Finish reindrücken zu lassen, so, obwohl ich halt in jedem anderen Radrennen wärst du halt zu Ende gefahren und bist einfach von der Jury rausgenommen. Und von dem Sicherheitsaspekt, dass man halt irgendwie, es ging halt, die Ausfahrt ging noch, weil es berghoch ging, aber die Reinfahrt war halt so, durch so ein richtig steil, so mit 70 km/h durch ein 1,5 Meter Tor, wo du dachtest,
unfassbar.
So, Wahnsinn. Und dann waren noch Autos dazwischen, die dann halt abgebremst haben, um da durchzufahren und so. Das war wirklich Wahnsinn. Da
muss sagen, dass bei dem Rennen letztes Jahr, glaube ich, 14 Leute oder 15 Leute überhaupt nur gefinisht haben.
Nur wie ganz wenig
durch Finisher. Diese seltsame Regel.
Und das hatte ich noch nie erlebt. Und da war echt so das erste Mal, also Deutsche Meisterschaften hatte für mich auch immer einen riesen Stellenwert. Ich war einmal krank, das weiß ich noch, in Erfurt. Und es hat mir richtig so wehgetan, dass ich diese Meisterschaft nicht fahren konnte. Und letztes Jahr war das so, da habe ich mich so drüber geärgert, dass ich da überhaupt dran teilgenommen habe und sozusagen wir Fahrer und sowas haben bieten lassen müssen, dass ich gesagt habe, so ey, also egal, was ist jetzt die nächsten Jahre, ich überlege mir das jetzt doppelt und dreifach, ob ich an sowas nochmal teilnehme.
Und dann nochmal selbe Stelle.
Und dann kam jetzt dieses Jahr dazu, ja, wir machen es wieder am Sachsenring. Natürlich war es jetzt nur auf der Strecke, was besser war, aber trotzdem habe ich von vornherein so gesagt, weiß ich nicht, ob ich da nochmal Bock drauf habe. Dann kam dazu, dass wir aber gesagt haben, oder unsere Absprache mit André und Nils war so, wenn wir fahren, dann fahren wir alle zu dritt und dann geht's los. Dann geben wir natürlich alles für den Titel. Dann war es aber so, dass die ASO jetzt gesagt hat, dass die Tourfahrer, also die haben eine Empfehlung ausgesprochen, dass alle Tour de France-Fahrer in den 10 Tagen vor der Tour de France keine anderen Radrennen mehr bestreiten. Und daran haben sich ja, wie man auch sieht, Jonas Koch, Simon Geschke von CCC sind nicht gefahren, Nikias Ahn von Sunweb ist nicht gefahren, Nils und André sind nicht gefahren. Bei uns wird die Tour-Selektion wurde relativ spät getroffen, ich war auch noch auf der Longlist, deswegen habe ich auch erst gar nicht gemeldet, weil ich auch gesagt habe, okay, bei Nils und André war es relativ sicher, dass die Tour fahren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, zu dritt wäre ich noch hingefahren, alleine auf keinen Fall. Und das waren eigentlich so die groben Gründe eigentlich. Und diese Empfehlung wurde halt einfach ausgesprochen, weil jetzt auch, ich glaube, der BDR hat 999 Karten verkauft, habe ich gelesen. Weil ab 1000 ist es eine Großveranstaltung, ab 999 ist ja kein Problem. Und so ein richtiges Sicherheitskonzept war da nicht hinter. Also man muss sich vorstellen, bei der Tour ist es schon ein relativ hartes Regelwerk, was Corona anbelangt. Und jetzt bei der Deutschen Meisterschaft konnte man halt dran teilnehmen, ohne einen Corona-Test vorlegen zu müssen oder irgendwas. Also ist natürlich für so einen Profi schon auch die Ansteckungsgefahr dann irgendwie höher, mit 200 Leuten dadurch ja. zu fahren. Und dann irgendwie 5 Tage später steht man bei der Tour am Start.
Ja, man musste ja irgendwie von großen Teams Seite den BDR irgendwie 2 Wochen vorher noch so ein bisschen dazu bewegen, überhaupt Tests verpflichtend zu machen als Starter. Das hielt man, glaube ich, auch eine Weile lang nicht für sinnvoll. Und bis dann Bora zum Beispiel oder Jumbo auch gesagt hat, wir kommen nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann wurde das durchgeführt. Jo. Ich kann da immer nur
schmunzeln. Deswegen ist es dieses Jahr so gekommen, wie es gekommen ist. Ich muss aber trotzdem sagen, auch bei mir jetzt, dass es irgendwie schon mal eine Erfahrung war, es freiwillig in dem Sinne nicht zu fahren. Ich habe heute dann mir dann schon gedacht, auch als ich mit Nils so gefahren bin, irgendwie so im Hinterkopf zu wissen, da ist eine deutsche Meisterschaft und man fährt jetzt gerade durch die Eifel ein bisschen trainieren. Ja, da hätte man auch, also ist es schon so, ich glaube, in Zukunft, außer der Parcours ist super schwer, wir wissen, okay, Max Schachmann, Lennart Kemner, Emo Buchmann hängen uns da sowieso ab.
Ja.
Werde ich die nächsten Jahre auf jeden Fall gerne wieder dabei sein, weil irgendwie gehört es schon auch dazu, es ist schon schön, an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Und ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass in den nächsten Jahren wieder bessere Meisterschaften einfach von der Strecke her und gefunden werden, weil es war in den letzten Jahren gefühlt immer so, dass sich das der Oleg in Hessen und jetzt der Sachsenring so ein bisschen hin und her geschoben haben, weil man nur 2 Ausrichter gefunden hat.
Ja.
Ich hoffe, dass es einfach wieder besser wird. Eigentlich hätte es ja in Stuttgart stattfinden sollen, was ein schöner Parcours gewesen wäre. Von daher will ich jetzt auch nicht irgendwie den BDR dafür bashen. Die geben auch ihr Bestes, das wissen wir.
Oh.
Und die haben halt auch einfach begrenzte Mittel nur. Und trotzdem kann man nur sagen, Glückwunsch, wir haben trotzdem, denke ich, einen tollen deutschen Meister und hoffen wir mal, dass jetzt auch, jetzt nächste Woche ist ja die Europameisterschaft und dann die WM, dass auch der BDR da schöne Aufgebote hat und dann da gut gefahren werden kann.
Da fährst du hin, oder?
Nee. Plouay fahre ich am Dienstag. Ja. Also ich fahre nicht die Europameisterschaft, aber ich fahre das World Tour Rennen fahre ich.
Okay. Ja, hier nicht vergessen, Frauendeutsche Meisterschaft. Lisa Brennauer bestätigt, ne? Die war auch Deutsche Meisterin, oder?
Die hat verteidigt den Titel, ja. Sehr stark.
Vor Charlotte Becker und unserer Freundin Tanja Erath. Lennart meinte heute, das hätte sie ruhig mal machen können auch.
Ja, also ich hab nur ein Bild vom Sprint gesehen, da habe ich Tanja im Sitzen sprinten sehen.
Mhm.
Ich gesagt, komm Tanja, da kannst du auch mal aufstehen bei so einem Bergaufsprint.
Ja.
Wir sind nicht mehr auf der Rolle.
Ja gut, da ist natürlich die Motorik schon so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung getrimmt.
Nee, aber Bronze ist
doch
schon mal
stark.
Gut. Bronze ist schon gut. Also definitiv. Ich meine, ich habe es letztes Jahr gesehen, da hat sie noch Tempoarbeit verrichten müssen.
Ja.
Also von daher ist es schon mal eine saustarke Leistung vom letzten zu diesem Jahr. Also
definitiv.
Da kommt noch viel. Die wird nochmal deutsche Meisterin, sage ich jetzt einfach.
Ja, also das hat sie auf jeden Fall drauf. Ich wollte noch was sagen, weil wenn wir, wer hier noch einen guten Platz gemacht hat, und ich war da auch so ein bisschen dabei, mental, und wen du auch kennst, ist Selma Trommer. Kennst du noch?
Ja, klar.
Hier Swift-Bundesliga, was wir beide kommentiert haben zusammen. Die hat mich nämlich nachher irgendwann mal gefragt, ob ich denn oder was ich davon halten würde. Sie würde gerne mal das wirklich auf der Straße probieren und sie hat ja halbwegs annehmbare Werte, auch Richtung Profi-Damenbereich. Und dann haben wir uns auch mal getroffen und so ein bisschen gequatscht, was, wie man das jetzt so angehen könnte. Und ich meine, du musst auf jeden Fall Leistungsdiagnostik machen, du brauchst was auf dem Papier und so, ne? Und dann musst du Radrennen fahren. Ja. Und dann war halt jetzt auch nichts anderes als Deutsche Meisterschaft und dann hat sie halt dafür gemeldet. Und wir haben das noch so ein bisschen auch dem, über diese Swift-Bundesliga war ja auch so ein bisschen Kontakt schon da mit dem Falk Putzke und so weiter, habe ich das dann auch nochmal abgeklärt, dass sie einfach starten darf, weil eigentlich musst du irgendwie eine Bundesliga-Anmeldung haben oder so. Und jetzt hat sie für die Deutsche und für die Deutsche Berg, die auch noch ist, gemeldet und ist heute schon mal Zehnte geworden.
Nicht schlecht.
Vor einigen
World-Women's-World-Tour-Fahrerinnen. Ich glaube, Top 10 bei der ersten deutschen Meisterschaft.
Auf der Straße ist schon richtig gut.
Kann man Respekt zu sagen, ja.
Genau, vor Romy Kasper zum Beispiel auch. Und die Swift-Bundesliga gewonnen hat. Ja.
6 Watt pro Kilo ist Romy gefahren. Stundenlang auf der Rolle.
Nee, 6 waren es glaube ich nicht.
Aber war schon auch stark, was sie da gezeigt hat, ja. Genau, daher kennen wir auch die Selma, weil wir ja die Rad-Bundesliga online zusammen kommentiert haben.
Genau, die war auf jeden Fall immer die Beste im Stream, hat das immer sehr gut zelebriert.
Ja, nee, also Glückwunsch. Würde ich sagen, das hat sie sehr, sehr gut gemacht, ja.
Erste Bestätigung hier. Nee,
ich glaube, sonst habe ich nichts mehr zu sagen zur Deutschen Meisterschaft. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei und ich freue mich drauf. Und ja, ich hoffe auch noch einige Meisterschaften.
Du willst schon auch richtig guten deutschen Meister abgeben.
Ich würde sagen, ich würde das Jahr einfach
Bundeszabel
nur noch schon trainieren. Ich würde nur noch, da würde ich jeden Tag so 6 Stunden für dich fahren, nur um das Ticket zu zeigen.
Deutschland-Brustring.
Ach ja, ey.
Richtig geil.
Ja, ey, ich feiere das schon mal so, wenn du eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dran teilnimmst. Und das muss ich wirklich sagen, macht auch mal super viel Spaß beim BDR. Also es ist richtig geil. Und das ist so für mich auch noch das einzige Mal, wo man sich so richtig an seine Jugend-Juniorenzeit dran erinnert, wie krass man sich da gefühlt hat, wenn man Nationalfahrer war. Und das ist immer noch dasselbe Gefühl, wenn man zu so einer Meisterschaft kommt. Da fährst
du auch mit dem Trikot trainieren die ganze Zeit
genau,
und so.
Genau. Und dann zieht man das an und dann denkt man so, sieht man so irgendwie weißes Trikot oder schwarze Adler drauf und irgendwie schwarz-gold-rote Strich, dann eine Flagge noch drauf und dann guckst du dich so an und spielst und denkst, wow, sieht schon geil aus, ey.
Ja, damit darf nicht jeder rumfahren. So. Das gibt's auch so nicht zu kaufen oder sowas.
Das,
ne?
Das ist schon immer echt geil, also da muss man echt sagen. Und da hat der BD auch immer ein geiles Trikot, finde ich. Das muss man auch mal.
Ja, bis auf das, wo es da mal so blau war mit der komischen gelb-roten Uhr drauf. Weißt du das noch, wo HIV der Hauptsponsor HIV, war?
Ja.
Das ging gar nicht klar, nee, aber alles andere ging eigentlich immer ganz gut.
Jetzt haben sie gute Designs auf jeden Fall. Und das ist echt krass, wie man das so, egal wie lange man Profi ist, wie das so drin bleibt in einem, wie was das für eine Ehre ist, so dieses Trikot anzuziehen. Das ist schon echt cool. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wer so in den anderen Ländern um uns herum Meister geworden ist dieses Jahr. Mathieu van der Poel in Holland.
Verteidigt auch.
Mit einem 44 Kilometer Solo.
Okay.
Wahnsinn. Also der ist auch einfach mal richtig krass weggefahren. Weil ich hatte mich schon gewundert, der ist irgendwie, glaube ich, mit 2:10 vom zweiten Meister geworden oder so. Also es war echt krass. Dann Giacomino Zollo gewinnt in Italien.
NTT.
Auch eine starke Saison gefährt, ey. Echt Wahnsinn.
Das ist ja, haben wir im Binnenwagen-Folge letzte angesprochen, dass sie so ein sehr, sehr sprintlastiges Team jetzt zur Tour schicken, auch unter anderem mit. Also Nizzolo müsste ja eigentlich da der Fahrer sein, für den gefahren wird.
Ja, man muss sagen, also ich war beim Rückflug von Mailand San Remo, war ich von Nizza nach Frankfurt mit vielen deutschen Profis, die denselben Flug hatten, im Flugzeug, und da war unter anderem Max Walscheid dabei. Und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Nizzolo ist ja Fünfter geworden bei Mailand San Remo. Und da haben die wohl echt auch krass dran gearbeitet. Also sehr professionell, wo ich gesagt habe, ey, finde ich beeindruckend. Ich glaube, das Rennen war ja am Samstag. Die waren irgendwie schon am Dienstag da und haben sich jeden Teil der Strecke so an verschiedenen Tagen angeguckt. Der hat so einen extra Race-Suit von Assos gebaut bekommen. Der ist Zeitverreifen gefahren. Der hat nochmal so ein irgendwie irgendwas bei BMC, ich weiß nicht mehr genau, was am Rad gemacht wurde. Da wurde aber auch nochmal rumgetunt mit Titanschrauben, dass alles nochmal ein bisschen leichter ist. Und die haben ja auch dann das ganze Rennen nur für den gefahren, also auch ein Michael Wallgren und Edvald Boston-Hagen, die super Profis sind, haben sich voll in den Dienst gestellt. Ich meine, fünfter Platz ist dann auch schon ein Top-Ergebnis, aber...
Ja, wird im Endeffekt Dritter vom Sprint, ne?
Ja, genau. Also, und, aber ja. Schon gut, aber jetzt italienischer Meister ganz knapp vor dem Ballerini, der letzte Etappe bei Polen gewonnen hatte. Ja,
ganz junger.
Im Fotofinish. Spannend. Echt krass. Dann ein richtig alter Haudegen hat es in Spanien gemacht, Luis Leon Sanchez.
Ja, das habe ich heute tatsächlich noch ein bisschen live geguckt, bevor ich los bin, kam das. Und der irgendwie vorher Radar oder irgendjemand hat dann noch die Kette verloren, so auf der Zielgeraden, auch richtig ausgerastet.
Ja, also habe ich gar nicht gesehen.
Der ist dann auch nur, also der war quasi alleine weg von Cofidis, ist das
ja?
Radar?
Ja, ja, ja.
Und sah lange so aus, als würde er es machen. Und dann kam Luis Leon Sanchez an ihn rangefahren. In dem Moment will er irgendwie wahrscheinlich vom Kleinen aufs große Blatt schalten oder so und Kette fliegt ab und da kriegst du ja auch nicht mehr drauf. Nee, also nee. Ja. Tritt so richtig ins Leere. Scheiße. Und du hast dann ist noch einer vorbei, Es war halt so wirklich 100 Meter vom Ziel oder so, ne? Oh. Und dann irgendwann siehst du ihn nur noch so das Rad ins Ziel schieben. So, ne? Richtig abgefuckt.
Aber der war schon mal spanischer Meister.
Richtig die Hutschnur gerissen da.
Ja, kann man verstehen, das ist krass. Was ich mich da gefragt habe, war aber wirklich, was ist dieses Jahr so, einfach mal so auch meine Meinung, was ist denn dieses Jahr bei Movistar los, ey? Movistar
geht
ein bisschen zu Fuß dieses Jahr, ey. Das ist krass.
Die haben ja alle verkauft irgendwie, außer Valverde. Und haben halt auf Mass gesetzt, ne?
Ja,
bis jetzt.
Ja,
und ja. Mass, der ist irgendwie Dauphiné gefahren, da ist er aber halt nicht mit den Besten mitgefahren, definitiv gar nicht.
Ich war ja bei der Burgos-Rundfahrt und da habe ich mir so das Line-Up angeguckt, die Startliste, und hast gesagt, so, okay, krass. Krasses Team. Und sind wir in den Bergankünften gefahren und gefühlt, also war da gar nichts. Ich glaube, da war keiner unter den Top Ten von denen, die waren echt da gut abgehangen und ja, bin ich mal gespannt, weil so ein großes Team.
Die haben jetzt Nairo fährt gut bei Arkea, haben sie abgegeben. Carapaz fährt gut bei Ineos, haben sie abgegeben. Und Landa bist eigentlich auch nicht so schlecht drauf bei Bahrain. Das ist halt irgendwie.
Das ist schon verrückt.
Könnte sein, dass dieses Jahr diese Taktik mit den vielen Leadern dann mal so völlig in die Hose geht, weil jetzt haben sie irgendwie alle abgegeben und. Dann gut, auf den den 40-Jährigen.
Ich wollte gerade sagen, weil Verde wird ja auch nicht jünger, ne? Und ich habe nur gelesen, dass er eigentlich bis 2022 noch fahren wollte und jetzt aber schon gesagt hat, wenn er so weiterfährt, wird er auf jeden Fall nächstes Jahr nach Olympia aufhören.
Ja.
Aber vielleicht achte ich auch nur darauf, weil ich vor kurzem, ich weiß gar nicht, warum ich die so spät geguckt habe erst, aber
diese Doku.
Die Movistar-Doku habe ich erst vor kurzem geguckt und ich habe eine Folge geschaut, als sie rauskam, der hatte mich nicht so gecatcht, da habe ich nicht weitergeguckt und dann hatte ich halt Zeit im Hotel und habe ich dann doch weitergeguckt, ein halbes Jahr später. Muss dann sagen, dass es mir doch gut gefallen hat eigentlich. Es war schon ganz cool eigentlich.
Mich hat sie auch so gar nicht erwischt eigentlich. Ich habe sie dann durchgeguckt in einem, aber völlig eigentlich gar nicht so richtig aufgepasst, weil es mich nicht erwischt. Vielleicht muss ich sie einfach nochmal gucken.
Was ich halt geil fand, war, dass es irgendwie nicht so verschleiert wurde in dem Sinn, dass es da mal Stress gab.
Ja, ja.
Oder sie haben ja einfach offen das gezeigt. Genau. So, ne? Das
mit
war schon ganz cool.
Mit Landa, ja.
Dass die unzufrieden waren, dass die auch gesagt haben, ich wechsle jetzt das Team, ich habe hier keinen Bock mehr und so. Und das war schon geil. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich auch mal Bock drauf, dass so eine richtig geile Netflix-Doku gemacht wird nochmal.
Ey, aber ja, so eine ehrliche, nicht hier, wir leiden alle so krass, Radsport ist so heroisch und so, sondern einfach mal wirklich wie, was machen die Menschen hier und wie reden sie miteinander?
Voll.
Das ist ja, was diesen Höllentour-Film so geil macht, nämlich wie dein Vater und Rolf Aldag einfach miteinander quatschen auf dem Zimmer und auch mit den Leuten, die da außen rum sind. Das ist, hat da jeden halt irgendwie gefangen.
Voll. Ja, und dann den letzten, den man glaube ich noch sagt, also ich weiß, dass Kasper Asgreen, also zu den Meisterschaften nochmal zurück, Kasper Asgreen, auch eine brutale Maschine von Quickstep, wird in Dänemark Meister. Sven-Erik Biström wird in Norwegen Meister, ist ein ehemaliger Teamkollege von mir. Ist eigentlich so, der ist eigentlich nur bekannt als die rechte Hand von Alexander Christoph, aber das ist ein richtig krasser Fahrer.
Okay.
Und ja, hat mich gefreut zu lesen, dass der Meister geworden ist. Und dann in überragender Manier in den letzten Wochen unterwegs, Arnaud Demare in Frankreich. Das habe ich nämlich
richtig stark.
Das habe ich nämlich auf Eurosport verfolgt. das fand ich so überragend, wie der, also ich meine, der hat jetzt schon die Woche Wallonie-Rundfahrt 2 Etappen gewonnen und die Gesamtwertung wird, okay, Mailand-Turin hat er gewonnen, war auch bei, ich glaube bei Sanremo wieder 21. oder so, war in der vorderen Gruppe, ist ja nicht mehr mitgesprintet, aber trotzdem echt stark berghoch gefahren, erstmal dabei zu sein. Und jetzt bei der französischen Meisterschaft waren 3 Mann vorne weg, also es war ein selektiver Kurs. Es war Alaphilippe, Brian Coquart und er. Und dann attackiert Alaphilippe so beim Kilometer und die zögern erst so ein bisschen. Also das heißt, er kriegt schon ein bisschen Loch. Mhm. Und dann sagt der Maas, ja gut, wenn du nicht fährst, fahre ich halt das Loch zu. Und dann fährt er so das Loch zu Alaphilippe zu. So bei 700 Meter dran. Alaphilippe schert so aus und er sagt dann so, ja gut, dann fahre ich halt jetzt von vorne. Alaphilippe geht wieder hinten rein. Das heißt, dann fährt er einfach so bis 300 Meter, einfach so von vorne, guckt immer. So ein bisschen wie Wout van Aert bei Sanremo. Und dann als Alaphilippe antritt, und Coquart auch, also beide aus dem Windschatten, tritt er halt einfach auch an und fährt von vorne weg den Sprint und gewinnt richtig souverän, so mit einer Radlänge Vorsprung, wo du denkst geil. So, ey, Junge, wie gehst denn du im Moment ab? Krass, ey.
Ja, eigentlich, man irgendwie hat man immer so ein bisschen was gegen den.
Nee, der ist super sympathisch.
Ja, und ich habe letztens auch so einen Post gelesen, der eigentlich auch super cool war, wo einer schrieb so, ey, Demare kein Mercedes, fährt Peugeot, hat irgendwie Hühner im Garten und super am Boden gebliebener Typ, so voll. Ganz Anti-Porsche-Profi, eigentlich relativ cool.
Und auch wenn du, ich habe immer gesagt in meiner Karriere lang so, ich würde niemals für ein französisches Team fahren. Ich weiß ja auch nicht, warum ich da so eine Abneigung immer gerade noch als jüngerer Fahrer hatte, mittlerweile gar nicht mehr so. Aber es hat mich total gestört, aber wenn ich FDG sehe, gerade so in ihrer Sprintertruppe um Demar, der hat seit Jahren fährt er mit Ignatas Konovalovas und Jacopo Guarnieri und Ramon Zinkeldam und die haben echt eine richtig coole Truppe und die sind total familiär miteinander, siehst du auch, eine nette Truppe so und was man halt Demar auch lassen muss, so, das ist ein absoluter Gentleman-Sprinter eigentlich, also der macht sehr, sehr selten so richtige Harakiri-Moves. Und
wie gut, dafür hat er so ein paar Autospiegel Anschuldigungen.
Achso, ja, das stimmt.
Muss man schon, da gibt es auch mehrere von. Also. Ja, das stimmt, ja. Muss man schon mal stehen lassen.
Ja. Dann habe ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben, warum überträgt Eurosport die spanische und die französische Meisterschaft und was du auch gerade schon gesagt hast, die deutsche Meisterschaft muss man im Live-Ticker verfolgen. Das ist ja schon schade eigentlich.
Es sind ganz seltsame rechte Geschichten, glaube ich, auch beim BDR. Die haben, glaube ich, alle Fernsehrechte an irgendwas verkauft, was aber gar nicht, was gar keine Motivation hat, da was zu filmen.
An Besenwagen-Podcast.
Nee, genau nicht, denn wir haben das mal mitbekommen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr, alles, was ich jetzt sage, ist falsch wahrscheinlich, aber wir waren ja bei besagter Cross-Meisterschaft, wo Paul gefahren ist und Meisen Meister wird und haben da so ein bisschen gefilmt und wollten auch so ein paar so Clips machen und so ein bisschen YouTube-Channel aufbauen und haben uns aber da im Vorfeld schlau gemacht, wie es rechtetechnisch aussieht. Und es war alles verboten. Man durfte gar nichts vom Rennen zeigen, sehen, gar nichts. Und hätte da irgendwie zahlen müssen an irgendeine Agentur. Aber wie gesagt, das war was, was man noch nie gehört hat und was definitiv nichts mit Sport im Fernsehen zu tun hatte. Also nicht an irgendeinen Sender oder so. Und ganz, ganz seltsame Nummer, aber beim BDR hieß es dann nur so, ja, das ist so und so, das haben wir halt auf die und die Zeit verkauft, oder?
Bis 2050.
Wahrscheinlich.
Ach, ja.
Wie gesagt, die Infolage ist relativ dünn, aber ich glaube, da ist irgendwas, was halt das, die Sache extrem erschwert.
Ja, dann kommen wir eigentlich mal zu dem größten Thema, was jetzt in den nächsten Wochen für den Radsport-Fan ansteht, das ist ja die Tour de France. Ich wollte als allererstes mal kurz über diese Corona-Regelung reden, um das auch
sehr gute Infos.
Ja, um das dem Zuhörer, glaube ich, zu erklären. Das läuft wie folgt ab, dass jedes Team eine Bubble von 30 Menschen hat und also man darf nur 30 Menschen für die komplette Tour de France nominieren. Darunter sind dann schon die 8 Fahrer, die sportlichen Leiter, die Mechaniker, die Pfleger, die Presseleute, der Busfahrer. Also es wird dann schon relativ schnell eng bei 30 Leuten, wenn man dann alles mitnimmt. Und die 30 Leute, da darf auch während der Tour niemand mehr hinzustoßen. Also die muss man einmal nominieren und dann sind die das. Und wenn du die Bubble verlässt in den 3 Wochen, darfst du auch nicht mehr zurückkommen. Das ist erstmal die Corona-Regelung. Dann gibt es die Regelung, dass wenn 2 positive Tests sind in einem Team, fährt das Team nach Hause. Und ich glaube, wenn es 3 Tests in der ganzen Tour gibt, dann ist die komplette Tour zu Ende, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder wenn 3 Tests in einem Team sind. Ich bin mir nicht genau sicher, ob 3 insgesamt oder 3 in einem Team. Das habe ich noch nicht genau
verstanden. Das mit den 2 in einem Team habe ich auf jeden Fall gelesen. Das zählt auch auf diese 30 Leute.
Genau, genau. Und ich glaube, dass die Regelung so ist, wenn 3 von 30 positiv getestet sind, dass dann komplett die Tour zu Ende ist.
Gut, sind schon ein paar Leute, ne? Also 23 Teams?
Ja, irgendwie so um den Dreh, ja. Wahrscheinlich. 21, 22, irgendwie so. 21, glaube ich.
Mal 30 Leute und das dann irgendwie... Ja, sind wir mal gespannt, wie das auch so am Streckenrand dann aussieht und so weiter. Und
Bin ich auch gespannt.
Man hört ja jetzt schon so von dem einen oder anderen Team so ein paar positive Fälle. Gab es ja jetzt schon, nicht im Rennbetrieb, aber von Fahrern, die dann auch schon gar nicht zum Rennen geschickt wurden. Beziehungsweise du hast es auch schon mitbekommen, ne? Das ist Israeli Storch hatte, glaube ich.
Genau, die starten durfte. Einen
positiven Test, der dann auch irgendwie schon mit Alex Dowsett Kontakt hatte. Dann hattet ihr 2 Fahrer weniger in der Rundfahrt.
Genau.
Ja, das sind wir gespannt. Hoffen wir einfach, dass nichts passiert und dass wir uns über Radsport freuen können.
Was mir immer jetzt voll passiert, voll oft, ist so, dass ich das überhaupt nicht trennen kann, dieses auf, also wenn man hört, ist positiv getestet, hatte man ja jetzt im Corona, gibt es halt im Corona, aber man hat ja im Radsport jahrelang so einen anderen Bezug dazu gehabt. Also das heißt, ich lese mir die Nachrichten ganz oft durch und dann steht
der
so,
ist positiv.
Der ist positiv. Und ich denke so, was, der? Und dann brauche ich so 10 Sekunden und dann sage ich so, auf Corona, jetzt habe ich es verstanden. Das ist echt richtig krass. Ja,
das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Ne? Sind da die Testkapazitäten, wird das andere jetzt auch noch getestet?
Ja, doch, so. Echt, doch, ganz oft. Bei mir neuerdings irgendwie auch 2x an einem Tag. Also dann kommt morgens die NADA und dann so nach abends kommt dann die UCI nochmal vorbei, wo ich dann auch sage, man sprecht ihr euch eigentlich nicht ab. So, das ist auch ganz cool.
Ja gut, ist eine gute Taktik, ne? Also wenn du dich sicher fühlst, direkt nochmal.
Eigentlich schon auch wieder. So ein bisschen Trash-Talk zur Tour, zu den Nominierungen. Ich glaube, hat ja jeder schon mitbekommen, ist ja auch schon etwas länger raus, aber sowohl Christopher Froome als auch Geraint Thomas wurden nicht vom Team Ineos nominiert. Das war auf jeden Fall ein Paukenschlag.
Ja. Ich halte mich ja jetzt... ich klopfe mir immer wieder selbst auf die Schulter, dass ich ungefähr vor 8 Wochen schon gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Froome zur Tour fährt. Ja. Dass ich es erst glaube, wenn er da in der Startlinie steht. Ja gut, so wirklich in der Dauphiné, in der Woche vorher, dachte ich auch noch so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein Riesenbluff. Und zur Tour machen die dann alles platt, aber von Thomas hätte es keiner erwartet, dass er nicht fährt.
Das finde ich auch krass.
Und Thomas und Froome, beide halt jetzt wirklich nicht irgendwie vorne in den entscheidenden Situationen gewesen und dann folgerichtig von Dave Brailsford zu sagen, wir fahren mit den stärksten Fahrern dahin und gucken, dass wir taktisch so aufgestellt sind, dass wir das Teil holen können. Und gegen Jumbo wird das dieses Jahr auch wirklich schwer.
Ja.
Ich hatte mich ja sehr auf die Reaktion von Bradley Wiggins gefreut, die dann seit gestern, glaube ich, zu hören war. Der hat ja auch einen Podcast.
Ja.
Und der hatte wirklich in den letzten beiden Episoden, also ich liebe Bradley Wiggins, der ist
geiler Typ,
super witziger Brite, der auch wirklich gar kein Blatt vor den Mund nimmt. Und wirklich halt sehr gut befreundet ist mit Geraint Thomas und Froome auch auf jeden Fall immer sehr positiv erwähnt. Und der meinte irgendwie vor 2 Folgen, er denkt, dass Thomas die Tour gewinnt und Froome gewinnt sie nächstes Jahr wieder. Und Bernal hat sich noch unterzuordnen, so ungefähr. Und dann musste er jetzt halt irgendwie eingestehen, dass es halt wirklich gar nicht so ist.
Ja,
und gestern kam dieser Podcast raus und hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, er würde ein bisschen ausrasten und abhaten, aber hat dann halt Dave Brailsfords taktisches Aufstellungstalent gelobt und auch Thomas Reaktion da drauf und hat dann gesagt, es ist eigentlich super schlau, so die wollen große Rundfahrten gewinnen und jetzt teilen sie die drei Lieder auf die großen Rundfahrten auf, so besser kann man es nicht machen. Thomas ist jetzt noch nicht ganz in der Form, der ist in einem Monat dann beim Giro in Topform und gewinnt den und Froome kann sich noch bis zur Spanien-Rundfahrt fit machen und ja, war dann sehr diplomatisch. Ich hab's ein bisschen.
Das hat mich auch echt nicht gewundert, ich war eigentlich eher beeindruckt, dass zumindest von außen das Gefühl so locker hingenommen wurde. So auch so die Aussage von gerade, also ich sag mal, ich bin auch so, dass bei Froome, dass der jetzt keine Tour fährt, hat mich nicht mehr gewundert. Weil, ja, man, ich bin dieses Jahr bei der UAE-Tour mit dem zusammengefahren, wo ich dann schon so dachte, okay, das ist nicht der Froome, den ich eigentlich so auf dem Rad gesehen habe. Ich finde es immer schwer, vom Fernseher dann eine Aussage zu machen, wenn man ihn nicht live sieht, so im Feld. Wie ich das ja sonst eigentlich so meine Perspektive ist.
Ich mache trotzdem immer vom Fernseher aus. Ne?
Und aber gerade bei, ich glaube auch so, mein persönlicher Lieblings-Gronto-Fahrer der letzten 10 Jahre ist wahrscheinlich Geraint Thomas. Und den finde ich wirklich super sympathisch. Also da ist nichts irgendwie, was ich da negativ an dem finde.
Spätestens seit dem Mic-Drop dann absolut. Ja.
Und da muss ich sagen, so, da war ich schon echt erstmal erstaunt darüber, dass er nicht zur Tour mitgenommen wird als Sieger und Zweiter in den letzten 2 Jahren. Und auch, dass das dann so, ja, ich liebe Italien, ich mag das Essen da, ich habe da noch eine Rechnung offen, nachdem ich da
2017... Er wollte es schon mal gewinnen, ja, und war da auch auf dem besten Wege eigentlich.
Aber da bin ich dann auch immer so neugierig, wo ich mir so denke, so, okay, ist das jetzt, hat er zu Hause vielleicht auf den Tisch gehauen und gesagt so, boah, diese Wichser.
Oder, sah nicht so leidenschaftlich aus, das Statement auch, ja, muss man jetzt dazu sagen.
Ja, also das ist immer spannend natürlich dann.
Aber was hat er auch gemacht, ne? Also, warum ist er denn nicht schnell jetzt? Er ist ja schon ein Fahrer, der, wenn er will, sehr schnell ist. Ja. Also auch letztes Jahr. Er ist jetzt schon auch so jemand, der muss schon hart trainieren. Der ist nicht immer so dünn auch. Nach seinem Toursieg war er relativ schnell in relativ vielen Burger-Restaurants. Konnte man verfolgen auch in seinen Insta-Stories. Und dann hat er sich aber für die letztjährige Tour auch nochmal in den letzten Wochen da richtig scharf gemacht und war dann auch ziemlich schnell und hätte ja, wenn nicht Bernal die Chance ergriffen hätte und sich da zum Leader gemacht hätte auf der einen Etappe, wäre er, glaube ich, auch selbst in der Lage gewesen, das Ding nochmal zu gewinnen.
Ja.
Also ich und jetzt ist das definitiv nicht gerade. Also von dem, was man so gesehen hat bei der Dauphiné.
Das war von der Leistung her sicherlich nicht der Geraint Thomas, wie man ihn jetzt die letzten 2 Jahre gesehen hat.
Ja, wie man ihn jetzt kurz vor der Tour gern hätte dann. Oder eher
aber sich. Es war halt, ich finde es aber, das ist ja auch wieder diese Situation mit Corona, dass du irgendwie, der trainiert ja auch ewig und ich, also sowohl was ich auf Social Media gesehen habe, der sah für mich, sah der fit und sehr, sehr dünn aus, war halt einfach dann in der Ergebnisliste nicht so weit vorne zu finden. Aber das ist ja nicht so, der ist ja auch nur Dauphiné gefahren und dann so, ja, bist nicht gut genug für die Tour. Dass da irgendwie, ich glaube, du musst Mikro anmachen.
Wobei das tatsächlich Wiggins dann nochmal so erklärt hat, was ich auch dann wahrnehmen, also so als für bare Münze nehmen kann, dass er gesagt hat, klar kann Thomas jetzt die Tour fahren, der kann auch richtig harten Helferdienst da leisten. Aber die bezahlen den als Siegfahrer.
Ja, das stimmt auch.
Und er könnte den Giro jetzt gewinnen. Und dann halt zu sagen, wir haben jetzt eigentlich genug Helfer, die Thomas-Position bei der Tour übernehmen können, denen wir genug Geld dafür bezahlen. Wir schicken ihn zum Giro zum Gewinnen, weil dafür bezahlen wir ihn.
Ja, doch, das kann man definitiv so nachvollziehen. Ich meinte das auch einfach eigentlich mehr so, dass halt diese ganze Corona-Situation das so krass gemacht hat, dass du halt gefühlt so 5 Renntage hast und vor dem Höhepunkt und in den 5 Renntagen wird so gesagt so, ja, nee, sorry, du bist nicht gut genug und du dann sagst, ja, nee, aber ich fühle mich eigentlich ready. Also, ja, nee, aber haben wir nicht gesehen. So, ja gut, ich hatte mal einen schlechten Tag. Also es ist einfach viel, viel kürzer als sonst. Also das ist so ein bisschen die Situation. Aber da fällt mir noch eine gute Geschichte dazu ein, weil du das gerade gesagt hast. Das war der Sparkassen-Giro in Bochum nach seinem Toursieg damals. Und das war so geil, weil man muss dazu sagen, das Sparkassen-Giro Bochum ist eins der Nachtourkriterien, die all-out gefahren werden. Und der kommt halt an, Sparkassen Giro und kommt da an beim Rennen und liegt auf seinem Hotelzimmer zusammen mit Luke Woe und dann haben wir den gesehen und er war total relaxed und so, ja, hier, jetzt gleich fahren wir Rennen und ey, warum habt ihr eigentlich so Aero-Suits und so an? Ich so, ja, hier, ey, Sparkassen Giro Bochum, ist voll das harte Rennen, es wird richtig schwer. Ja, so, ich war vor zwei Stunden noch am Flughafen bei Kentucky Fried Chicken. Es kommt mir safe wieder hoch, so, und dann so, ja, boah, also ist wirklich richtig schwer hier, oder was? Ja, ja, wir fahren voll, so, also, wir fahren voll. Das Beste ist einfach irgendwann attackieren und vorne wegfahren und dann hoffentlich holen die uns nicht wieder ein, so. Ja, okay, ich halte mich dann an euch. Ey, aber Mist, ich bin das letzte Mal Rad gefahren auf der Champs-Élysées, das ist jetzt eine Woche her, ich habe jetzt 6 Tage nicht auf dem Rad gesessen. Und dann, muss man aber sagen, war echt schweres Rennen und er hat das Ding trotzdem gewonnen. Wir sind dann mit Nils, Sibi, er und ich, sind dann zu viert irgendwann weggefahren vorne.
Auch richtig stark in dem Jahr. Und
dann ist er wie ein, es war wie Motortraining hinter dem. Mhm. Der ist einfach gefahren und der ist uns so müde gefahren, dass als es dann zum Sprint kam, hat der Sibi und mich nochmal, also der hat eigentlich fast eher attackiert, einen langen Sprint gefahren von hinten und wir waren so kaputt, dass er so, okay, komm, Jared, hier, gewinn du, Alter, du bist stärker, passt schon. Das war schon echt krass, muss man sagen. Sparkassen Giro Bochum auch ein sehr, sehr cooles Rennen.
Ja, diese Briten irgendwie schon viel. Das ist Wiggins, Thomas, das ist halt Rowe, auch geiler Typ. Sehr menschlich und auch so das, was man als Fan mitbekommen kann auf Social Media. Sehr cool, immer sehr schwarzer Humor, bisschen Klamauk, sehr witzig. Und ich kann auch jedem mal, der Lust hat und Zeit und vielleicht gerade das Handy in der Hand, raten, Garen Thomas oder Chris Froome mal bei Barlow World sind die beide gefahren. Solche Bilder sich anzugucken, ist großartig. Beide noch so ein bisschen fett.
Da gibt es bei Robert Wagner auf seinem Instagram-Account ein sehr, sehr geiles Bild, wo er zusammen mit dem, glaube ich, ein Foto hat und da kennt Garen Thomas eigentlich gar nicht. Ja. Also der hat so 10 Kilo mehr einfach auf den Wangen. Das ist echt richtig krass. Ja, dann zum großen Kontrahenten von Ineos, Lotto.
Nee, Lotto hat es. Ich sage auch immer noch Lotto.
Jumbo Visma, das Team.
Visma habe ich gelernt, heißen die. Okay. Habe ich mich noch drüber lustig gemacht, aber es stimmt.
Okay.
Jumbo Visma.
Die hatten ja eigentlich auch so ein bisschen das Ziel mit einer, okay, man kann schon sagen, dass Roglic der Favorit wäre, aber mit einer Dreierspitze zu starten, zusammen mit Tom Dumoulin und Kruijswijk. Daraus wird ja nichts mehr. Kruijswijk hat die Schulter gebrochen. Mhm. Der ist raus.
Und ist richtig gebrochen?
Ja, also stand so Schulterbruch, habe ich gelesen. Ja.
Soll auch ein Giro fahren jetzt, ne?
Ja. Okay. Wenn man ist schon eigentlich ein krasses Team, wenn du dann trotzdem noch guckst mit George Bennett und Benny Hagen.
Junge.
Ey, da, also man denkt sich so wirklich
George
so,
Bennett.
Ja, heftig,
das,
ne?
Das ist total abnormal. Jos van Emden noch drin, glaube ich, dann.
Tony,
ne?
Martin.
Die hatten mit Kruijswijk, Sepp Kuss und George Bennett hatten die 5 Leute, wo ich gesagt hätte, im Optimalfall können die unter die Top 10 fahren. Also wenn wird, fahren die unter die Top 10, 5 Leute.
Ja.
Ist eigentlich schon nicht mehr cool.
Richtig.
Ganz ehrlich, Jumbo.
Ja, ey, Wahnsinn. Und dann gab es ja diesen, haben wir gerade vorab noch drüber geredet, dass ich, glaube ich, meine letzte Podcast-Folge auf der 3. Etappe der Dauphiné aufgenommen habe und dann auf der 4. Etappe haben sich die Ereignisse überschlagen mit diesem Riesensturz in der
Abfahrt. Nicht nur die Ereignisse haben sich überschlagen, auch die Fahrer.
Genau, mit dem schlimmen Sturz von Emo Buchmann, Gregor Mühlberger, Primoz Roglic. Gleichzeitig bei der Lombardei-Rundfahrt bricht sich Maximilian Schachmann das Schlüsselbein. Also Wahnsinn, was da los war.
Und Remco fliegt über die Brücke.
Genau.
Beste Genesungswünsche an alle, falls das jemand hört. Also erstmal hoffentlich Emanuel Buchmann scheint okay zu sein. Tut noch ein bisschen weh, aber auf dem Fahrrad geht's, so wie man das kennt. Und das Bora-Team wird maximal Max Schachmann verlieren. Da weiß man es noch nicht so richtig, der will, aber boah, wenn das Ding richtig durch ist, ich habe mir das noch ein paar Mal, also es wird nicht operiert.
Mhm.
Wir kennen es ja, ich hatte das ja auch dieses Jahr und ich wollte auch nicht operieren und nach einer Woche ist es eigentlich nochmal so richtig durchgebrochen.
Also ich weiß nur, als ich mir mein Schlüsselbein gebrochen habe, es war also 6 Kilometer von meinem Zuhause weg und ich habe mich abholen lassen. Also ich bin keinen Meter mehr gefahren. Also ich hatte so krasse Schmerzen, dass bei mir gar nichts mehr ging. Deswegen,
Gegenteil erzählen. Ne? Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es gebrochen ist und es war wirklich richtig gebrochen. Ich bin noch 30 Kilometer gefahren, ging auch irgendwie. Ich wusste, irgendwas ist kaputt, aber ich hätte niemals gedacht, dass es ein Knochen ist.
Ja.
Und ja gut, es ist immer was Neues. Mal sehen, ob er fährt. Also wünsche es ihm. Fährt jetzt Rolle schön fleißig wahrscheinlich. Mal gucken, was kommt. Aber das muss halt schon, Knochen braucht halt eigentlich schon seine 6 Wochen, bis er richtig greift, ne? Und da ist die Tour zu Ende. Bis dahin noch ein paar Bunnyhops machen.
Ich bin gespannt. Ich kann es mir einfach aus meiner Erfahrung her nicht vorstellen, dass man mit einem gebrochenen Schlüsselbein überhaupt am Start stehen will. Mhm. Aber ich bin auch kein Doktor und ich weiß auch nicht, wie Max Schachmann sich fühlt, von daher.
Vielleicht ist es halt auch nur so ein Haarriss und das Ding ist nicht durchgebrochen. Ja. Und wenn das halt nur ein dünner Haarriss ist, dann glaube ich, kannst du es schon verantworten, weil dann das Schlüsselbein.
Ich weiß nur, dass Max Schachmann ein sehr kluger Mensch ist und der wird schon wissen, was er macht und das Team Bora auch. Die machen nichts unüberlegt und die machen das schon gut. Wenn er nicht fahren kann, wäre es natürlich sehr, sehr schade für ihn. Und Gregor Mühlberger, Immo Buchmann werden starten können. Die haben ja zum Glück nur Prellung, sag ich mal. Und auch der Herr Roglic wird auch fahren können. Was ja auch, weil der eigentlich wahnsinnigerweise, was ich vielleicht auch vor 2 Jahren nicht gedacht hätte, aber der absolute Tourfavorit ist.
Ist er jetzt. Er hat es schon ein paar Mal verzockt. So ein bisschen in dieser Position des absoluten Favoriten. Aber eigentlich müsste er mittlerweile auch ganz gut daraus gelernt haben.
Ja, ich meine, wenn du letztes Jahr siehst, der wird Dritter im Giro und gewinnt dann die Vuelta. Das ist jetzt keine schlechte Quote, ne?
Nee, aber ich meine, Tour gewinnen ist halt auch, im Moment kann er die Tour eigentlich, also ist schon fast nur verlieren.
Ja, ja.
Zweiter und dritter Platz wäre jetzt gerade schon irgendwie.
Es war krass, es war echt krass. Also ich habe mir die Dauphiné auch angeguckt und ich weiß immer nur, wie ich auf den letzten Kilometer von der Bergankunft so fahre. Und dann siehst du die da sprinten. Dann denkst du so, okay.
Der war komplett untouchable. Also ich fand es richtig geil, wie Bernal da so ein bisschen angefangen hat zu spielen. Ne?
Ja, ja, ja.
Und du hast auch wirklich gesehen, das ist gespielt. Aber der Plan ging halt auch nicht auf. Mhm. Der dachte auch, der kann ihn vielleicht nochmal überraschen am Schluss, aber weit gefehlt wirklich.
Ja, also, das wird sehr, sehr spannend.
Aber 3 Wochen sind 3 Wochen, ne? Und dritte Woche ist nochmal ein anderes Universum.
Ich glaube, man kann einfach sagen, dass es die spannendste Tour seit Jahren wird, so was die Gesamtwertung angeht.
Es ist halt auf jeden Fall mal, sind die Machtverhältnisse umgedreht.
Ja.
Wobei Ineos halt auch ein krasses Team jetzt an den Start bringt, was aber ein komplett durchgewürfeltes ist, was mit den letzten Jahren nichts mehr zu tun hat.
Null.
Du hast einen Sivakov, der ultra stark ist. Du hast einen Carapaz, den du noch nicht richtig einschätzen kannst.
Ja.
Und
ja, der Carapaz gewinnt halt diese eine Etappe in Polen super stark und stürzt dann leider auch den nächsten Tag. Und
hast du nicht mehr gesehen seitdem. Genau.
Aber kommen wir wieder zu der Doku vom Movistar, die wir geschaut haben. Da hatte der, das hat mich auch, ich habe mir die angeguckt und der war irgendwie zur Hälfte des Giros, war der 5 Minuten 46 Rückstand auf Platz 8 oder so. Und am Ende hat er gewonnen. Wo ich mir dachte, was, der hatte so viel Rückstand, hat das alles wieder rausgefahren?
Ja, Wahnsinn. Die haben den ja, weißt du,
die haben sich fahren lassen damals.
Genau, trotzdem. So dumm rumtaktiert Nibali und Roglic und daraus hat er halt Kapital geschlagen, aber dann hat er es ja auch nicht mehr abgegeben.
Nee.
Also danach wussten die ja Bescheid und die wollten ja trotzdem gewinnen. Und so viel Vorsprung hat er dann auch erstmal nicht gehabt.
Der nächste verloren. Nee.
Ja, der kann schon Fahrrad fahren auch. Ja, und die bei Ineos wissen halt eigentlich auch, was sie machen. Also die werden schon einen Leistungstest von dem vorliegen haben, wo sie genau wissen, der kann jetzt hier machen, was wir wollen.
Ja, also es wird sicherlich sehr spannend werden. Kommen wir nochmal zu den deutschen Startern. Zumindest was bis jetzt bekannt ist. Max Walscheid wird sein Tourdebüt geben. Sehr cool. Lennart Kemner wird wieder dabei sein.
Gibt aber nicht so viele Sprints, ne?
Zu der Strecke wollte ich später nochmal zu dir reden. Ja. Dann werden dabei sein André Greipel, Nils Polit wurden von unserem Team nominiert.
Lennart Kemner hast du eben schon gesagt,
Lennart Kemner, genau.
Sehr starke Form, Immo Buchmann.
Immo Buchmann. Also ich glaube, Lennart, dem traue ich einen Tour-Etappen-Sieg zu dieses Jahr.
Ja, richtig geil. Aber ganz ehrlich, Dauphiné-Etappe schon so cool, gewonnen. Das
vor allem habe ich da gelesen, das war sein erster Profisieg und ich dachte so, ja, was?
Hä, für, der hat doch schon dieses
15 Jahr gerade gewonnen gefühlt. So.
Für dieses Jahr hat er auf jeden Fall schon so seine sein Statement gemacht eigentlich.
Ja, das definitiv, aber ich will da jetzt keinen Druck aufbauen oder so. Ich mag Lennart auch persönlich echt, ist ein sehr, sehr feiner Kerl. Und ich muss echt sagen, dass wenn man den auf dem Rad fahren sieht, also der echt sieht sehr, sehr schön einfach aus. Und nee, einfach so vom Tritt her, so es ist einfach so, wie der Franzose sagt, Pédaleur du Charme. Und ich will nichts prophezeien oder so, aber bei dem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der sogar noch besser wird als Emo Buchmann. So, also das ist echt einfach so von meinem Gefühl her, keine Ahnung. Nicht jetzt dieses Jahr, aber vielleicht mal so in der Zukunft. Obwohl im Radsport irgendwie jetzt auch jedes Jahr gefühlt alles umgedreht ist, deswegen genau. Weiß man es nicht.
Emo Buchmann traue ich auf jeden Fall mehr zu als letztes Jahr. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber der ist so fokussiert und stabil und ich glaube
Podium,
auch.
Oder Podium wird. Kann ich mir gut vorstellen.
Ich hoffe so ein bisschen, Lennart Kemner vielleicht nicht zu weit wegfahren und auf Etappensieg gehen, sondern haltet den Jungen gut da, wo er sein muss und unterstützt ihn, weil Podium ist dieses Jahr möglich.
Ja, dann
den halte ich für den Besten nach den anderen beiden auf jeden Fall.
Ja, nee, also definitiv. Also was ich bei Emo so krass finde, der hat ja auch keinen schlechten Tag irgendwie gefühlt, seitdem ich den kenne. Der hat nie mal einen schlechten Tag oder einen Einbruch, nie.
Nee.
Sehr, sehr konstant, der hat sich im Zeitfahren extrem verbessert, berghoch fährt er saustark.
Ja.
Ist immer mit der stärkste berghoch. Also ist echt, kann man nur ein großes Lob auch an das Team Bora da aussprechen, wie die ihre Fahrer alle ausbilden.
Ja.
Dann weitere Tourstarter ist wie immer eigentlich schon jetzt Dauerabonnement auf die Tour Niki Arndt als Road Captain bei Sunweb. Bin ich auch mal gespannt. Der hat ja auch schon mal eine Tour-Etappe noch nicht, aber sowohl eine Giro als auch eine Vuelta-Etappe.
Die sind auch rein auf Etappensieg ausgerichtet, ne?
Ja. Das ist ja immer noch, dass sie Michael Matthews zu Hause lassen bei der Tour, wage ich ja immer noch als einen großen Fehler zu bezeichnen. Aber gut, ich bin auch nicht in der Teamleitung, ich bin auch nur von außen dabei. Das ist schon krass, da auf den jungen Chase Bull zu setzen und nicht Michael Matthews, weil für mich wäre eigentlich Matthews neben jetzt Van Aert natürlich der Einzige gewesen, der auch mal Sagan Parole bieten kann aufs grüne Trikot. So.
Ja. Ja, Sagan stark auch. Ja. Natürlich, man misst ihn immer nur an Siegen, aber der ist schon richtig stark. Aber wenn Van Aert das Grüne will, holt das, glaube ich.
Ja, glaube ich auch, ja. Da kommen wir auch nochmal gleich zu. Lass mich noch hier schnell die Liste zu Ende machen. Die letzten beiden Deutschen stand jetzt, also ich hoffe, dass ich dann keinen vergessen habe, ist beide vom Team CCC, Simon Geschke und Jonas Koch. Und bei Jonas Koch freue ich mich persönlich irgendwie fast wie bei keinem anderen, dass der die Tour fährt, weil der Junge hatte so Pech mit seinen Teams in den letzten Jahren immer, dass der irgendwie immer da, wo der fährt, da hat das Team aufgehört oder der Sponsor hört auf oder irgendwie was ganz Blödes gelaufen.
Ja, das hängt dann auch an dir, ne? So, dieses Image hängt so ein bisschen an dir.
Und aber das ist ein super netter Kerl und echt ein richtig guter Fahrer auch. Und da freue ich mich so für den wirklich persönlich, dass der bei der Tour dran teilnimmt und hoffe den natürlich auch nächstes Jahr in einem anderen World Tour Team noch fahren zu sehen. Dann das Letzte, was ich echt komisch fand, ich weiß gar nicht, hast du es mit Jascha Sütterli mitbekommen? Das war, Sunweb hat die Mannschaft bekannt gegeben, da war Jascha dabei und jetzt haben die, was ich persönlich mega bitter so für ihn fand einfach, haben die diese Woche ein Statement rausgegeben, dass sie aufgrund, weil sie den Sprintzug doch als wichtiger achten als normal, ersetzen sie Jascha jetzt doch noch durch Kasper Pedersen. Wo ich mir so dachte, boah, wie behindert ist das denn? So wie blöd muss man sich denn da fühlen, wenn man für die Tour nominiert wird?
Und dann so eine Woche schon offiziell so.
Ja, offiziell, als Press-Release. Und dann eine Woche vorher so, du doch nicht, wir lassen doch noch einen anderen fahren.
Den hat auch noch keiner von uns interviewt. Das ist ein Riesenfehler eigentlich. Das ist ein super witziger Typ, glaube ich.
Den müsst ihr mal einen Besenwagen
anbauen. Genau, Einladung geht direkt raus. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ausgesprochen. Muss man mal durchziehen. Jetzt, wo er nicht zur Tour fährt, hat er ja Zeit. Sorry.
Ja. Und sonst, Marco Haller wieder dabei, Lukas Pösselberger, Gregor Möbel hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das sind so die Ösis. Mhm. Patrick Konrad, wer der eigentlich? Wird Patrick Konrad eigentlich? Ich glaube auch.
Müsste eigentlich bei Bora gesetzt sein. Ja. Von Bora hat man noch kein Line-Up bekommen, ne?
Ich weiß nicht genau.
Nee, ich habe noch nichts gelesen. Also Pösti weiß ich auf jeden Fall.
Ja.
Habe ich auch gesagt, so wenn ich, also mal sehen, wie das so Corona-technisch läuft und so weiter, aber hier Planche de Belleville ist ja, ja auf jeden Fall erreichbar von uns aus.
Ja.
Ist ein cooler Tag, ist der vorletzte Tag, da hat dann auch jeder Helfer nachher Feierabend quasi so ungefähr fast.
Mhm.
Ja, die dürfen ja, glaube ich, eh nicht mit der
anderen Kontakt kommen. Nee, genau, das ist, ich wollte gerade sagen, ich glaube, André hat mir erzählt, dass selbst wenn die in Paris finishen, dass selbst nach Paris dürfen dieses Jahr nicht Frauen und Familien nicht eingeladen. Schon krass. Also kannst du ja nicht direkt nach Hause fahren. Dann.
Ja, ich hatte eigentlich gesagt, so wenn du da hier den Berg hochfährst, Bergzeit fahren, ist natürlich ein harter Siegkandidat dann.
Naja.
Dann hau ich dir mal richtig auf den Arsch, wenn du vorbeifährst, aber dann lasse ich dann kein Berührungsverbot.
Ja, ja.
Aber vielleicht fahre ich hin, mal gucken.
Ja, dann noch kurz über die Strecke so ein bisschen. Dieses Jahr ist eine brutal schwere Strecke. Ich glaube, wirklich die schwerste Tour seit Jahren.
Wieder Sprinter Disqualify.
Ich glaube, wer sich das gefragt hat, ich fahre dieses Jahr keine Tour de France. Ich war zwar auf der Longlist und es war aber eigentlich vom Anfang an, das habe ich glaube ich schon öfter im Podcast gesagt, dass es bei mir nicht geplant war. Die Ausrichtung geht eher Richtung Giro, was von Anfang an der Plan war.
Auch geil eigentlich, ne?
Also,
bist du ein Giro schon gefahren?
Ja, zweimal schon. Ja.
Und für BMC jeweils,
genau,
oder?
Genau. Und also ich muss auch sagen, dass mir Giro sogar als Rennen eigentlich besser gefällt als die Tour.
Ist meine Lieblingsrundfahrt, auf jeden Fall.
Also es ist als Fahrer auch viel schöner eigentlich, weil die Tour ist halt extrem viel Stress. Die Tour ist aber halt immer so geil, weil es ist immer so, ich vergleiche das ganz gerne in Deutschland, so wenn du Radprofi warst, du bist aber nicht die Tour de France gefahren, warst du eigentlich auch kein Radprofi so. Hm. Und es ist immer so, und auch so, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe und ich erzähle ihm, ich bin Radprofi, dann sagt er ja, und die ist ja Tour, und du sagst ihm nein, das versteht er gar nicht. Und so, ja, aber du bist doch Radprofi. So, ja, aber kann man ja halt nicht erklären. So, ja, da fahren dann aber halt jedes Jahr immer nur 8 von 30 oder so.
Sorry, Rick, dann bist du kein Radprofi.
Genau, ja, wirklich so. So ist das so ein bisschen.
Ich weiß nicht, was du dir einbildest, aber ein Traum.
Ja, aber voll. Also ich muss echt sagen, ich war die letzten 3 Jahre auch immer dabei am Start und also zumindest am Start und ich war dabei und ich finde es ganz gut, mal jetzt auch mal wieder eine andere Grand Tour zu fahren, gerade wenn ich mir die Strecke angucke. Ich habe mir die Strecke nochmal im Detail angeguckt und ich bin nicht so traurig, da über die ganzen Berge zu fahren. Das geht ja eigentlich, der Start ist ja schon krass, also die zweite, ich weiß nicht, ich glaube, die zweite Etappe ist ja direkt mit 3 richtig krassen Bergen, mit Col de Ais da um Nizza rum und Col de Turini und so. Weißt du, wenn du dann irgendwie am zweiten Tag einen schlechten Tag hast und fährst nach Hause, dann hast du halt auch keinen Bock, dann irgendwie bei der Tour dabei gewesen zu sein.
Du weißt ja, wie es ist mit allen Radrennen. Es gibt keine entspannten Radrennen mehr. Nee. Und die Gesamtklassement-Teams werden halt auch von Tag 1 an da aufs Tempo drücken
die
und kontrollieren.
Die warten nicht auf die Sprinter.
Das wird von Anfang an richtig,
richtig krass werden, denke ich auch. Und
schnell.
Genau. Deswegen, also, wie wir gerade schon gesagt haben, ich fahre jetzt am Dienstag die Bretagne Classic Grand Prix Plouay. 250 Kilometer Klassiker durch die Bretagne. Dann nochmal ein bisschen Luft. Dann Tirreno Adriatico zur Giro-Vorbereitung und dann den Giro. Das Einzige, was mir beim Giro nicht so gut gefällt, ist natürlich, dass ich dadurch die Klassiker verpasse. Was natürlich auch schade ist irgendwie. Aber gut, eine Grand Tour hat irgendwie für mich persönlich einen höheren Stellenwert, als die Klassiker zu fahren.
Such dir mal eine Etappe raus.
So ungefähr, genau.
So einen schönen kleinen Bergaufsprint am Schluss oder sowas.
Genau, und das Einzige, ich muss wirklich sagen, das Einzige, was ich echt super schade finde, ist, dass ich sehr gerne mit Nils und André einmal die Tour zusammengefahren wäre, so in einem Team. Das ist schade, dass das nicht der Fall ist. Vor allen Dingen auch mit André zusammen, so ein bisschen, wenn wir über die Berge gekommen wären, um die Etappensiege zu fighten. Weil ja, dadurch, dass das nicht der Fall ist, bin ich halt dieses Jahr auch mit André nur Tour d'Ander gefahren und nichts zusammen sonst. Und das war auch so, wo ich dem Team gesagt habe, so ey Leute, in Zukunft, da müsst ihr mal ein bisschen schlauer das Team zusammenlegen. Das ist das einzige Schade, der einzige Punkt, den ich schade finde an der Rennprogrammgeschichte, sag ich mal. Und jetzt können wir noch ein paar Tipps raushauen, sag ich mal. Grünes Trikot. Wer gewinnt dieses Jahr das grüne Trikot?
Ich sag Wout van Aert.
Ich nehme noch was anderes, wäre auch eigentlich mein Tipp gewesen. Aber dann sage ich dieses Jahr. Ich sag sogar Sagan macht es dann wieder. Ist jetzt auch richtig hoch gepokert, auf den achtmaligen Sieger vom grünen Trikot zu setzen.
Ich meine, Wout van Aert ist jetzt quasi ja dann auch der nominelle Sprinter von Jumbo-Visma.
Genau.
Witzigerweise. Hätte man jetzt letztes Jahr, also bis dieses Jahr auch noch nicht gedacht. Aber durch die Abwesenheit von Dylan Groenewegen, der wahrscheinlich in dem Team eh nicht mitgefahren wäre, nee, mit der Ausrichtung auf einen Toursieg. Aber er ist ja auch ein Sprinter, ne? Er hat ja letztes Jahr auch schon eine Sprintankunft gewonnen.
Ja. Also, als ich die Werte, ich glaube, WLAN hat die Werte von seinem Sprint veröffentlicht, die er bei Milan San Remo gefahren ist, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Werte schon jemals gefahren bin im Sprint, die der am Ende von einem 300-Kilometer-Radrennen gefahren ist. Also
erstaunlich, wie gut Alaphilippe da noch mitkommt.
Wirklich, wirklich. Also ich fand,
also, wie,
das war ja irgendwie 1400 Watt Durchschnitt oder so. Über
wie Alaphilippe aussah in diesem Sprint, das sah wirklich aus, als würde sich beide Hüftgelenke auskugeln. Ja. Und das war dann doch scheinbar nicht aus Erschöpfung, sondern weil er auch so viel Watt noch produziert hat dabei.
Genau, genau.
Krass.
Ja. Toursieg geht an.
Es ist echt, bin mir noch nicht wirklich im Klaren. Ich möchte eigentlich tatsächlich nicht Primož Roglič sagen. Und ich, wenn er es nicht wird, wird es wirklich offen. Ne?
Ja. Stimmt, ich sag aber irgendwie Egan Bernal. Ich glaube, der hat das letztes Jahr so souverän auch schon gemacht, irgendwie. Es geht viel berghoch, wenig Zeit fahren, nur ein Bergzeit fahren. Ich sag, Bernal macht's wieder. Weil ich, meine Befürchtung ist bei sowas auch immer, Tour de l'Ain, Dauphiné ist halt auch schon noch ein bisschen vor der Tour. Ich weiß nicht, ob du so eine super krasse Form auch einfach mal 2 Monate halten kannst.
Zu früh, zu fit, sage ich ja auch immer. Aber das ist auch, warum ich jetzt zögere, Roglic zu sagen. Bernal habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Carapaz kann es auch gewinnen.
Carapaz ist auch ein guter Tipp eigentlich.
Ja, Thibaut, das ist halt jetzt,
ist auch ein schöner Tipp mal.
Ja, nee. Franzosen kein Stage Race. Franzose gewinnt kein Stage Race. Wenn ich jetzt Roglic rausnehme, habe ich nämlich jetzt ganz eigentlich einige Leute auf einem Niveau und da gehört auf jeden Fall Emo Buchmann dazu.
Okay.
Ich sage jetzt einfach Emo Buchmann.
Okay.
Auch wenn das eigentlich Quatsch ist. Ich habe keinen Druck jetzt von dieser Seite aus. Ja. Ich will einfach nur gerade nicht Egan Bernal sagen und Roglic, glaube ich, zu früh fit.
Okay. Bergtrikot?
Keine Ahnung. Das wird halt auch meistens jemand, der irgendwie aus irgendeinem Grund aus der Gesamtwertung rausfliegt, weil er irgendwo mal Zeit liegen gelassen hat und dann aufs Bergtrikot geht. Könnte man jetzt mal auf United Emirates gehen.
Ich sag, Romain Bardet gewinnt das Bergtrikot.
Ja, auch guter Tipp. Ja.
Der letztes Jahr auch gewonnen. Weil der wird wieder die Gesamtwertung irgendwo am vierten Tag versauen.
Also da will ich jetzt mal in diesen Favoritenkreis, nehme ich jetzt mal noch Mikel Landa.
Ah, auch sehr gut.
Ich sag Mikel Landa, weil der zieht auch, hat bis jetzt auch noch nie geschafft, 3 Wochen irgendwie ernsthaft durchzuziehen ohne einen schlechten Tag und dann kann der umswitchen.
Ja, ja. Ja, es wird echt spannend. Ich habe jetzt letztens im Training auch die letzten Folgen von euch gehört und da ist mir das auch nochmal aufgefallen, wie schnelllebig auch der Radsport so ist. Also ja, Peter Sagan war gefühlt unantastbar jahrelang, dann kommt ein Van Aert, kommt ein Van der Poel. Jetzt haben wir so jemand, okay, der ist jetzt verletzt, aber Remco ist ja nochmal ganz anders, dann nochmal Pogacar und das ist ja so.
Der wird irgendwie auch schneller, der Radsport, oder?
So, also das Ding ist auch einfach so für mich mittlerweile, das ist eigentlich so krass, man sagt ja, oder es ist ja so, man macht ja den Sport schon, um zu gewinnen im Endeffekt. Aber ohne jetzt irgendwie nicht an sich selber zu glauben oder so, aber wenn du so ein Wout van Aert siehst, da realistisch zu sagen, ja, das Radrennen will ich gegen den gewinnen, das ist ja, und auch gegen so ein Remco, da stehst du schon daneben und denkst, okay, ich habe echt gut trainiert und so. Ey, wenn ich heute zum Beispiel bei Milan Sanremo oder so, bin ich ja dann im Finale nicht dabei gewesen durch einen technischen Defekt, aber da ist zum Beispiel so, man hat ja dann auch mal so kleine Träume an der Startlinie, fährt so los und denkt so, boah, wenn ich heute, boah, so ein Zehnter oder so, boah, das wäre richtig krass so. Und das ist ja eigentlich schon pervers, dass du halt einfach sagst, Zehnter wäre für mich mega krass, weil du einfach schon weißt, im Radsport fahren so krasse Typen momentan mit, dass es ja schon eigentlich vermessen ist oder unrealistisch ist, wenn du sagst, ja, den will ich schlagen so. Und das ist aber so der Trend, wo es hingeht, so für jemanden, für einen durchschnittlich guten Profi, sage ich mal. Weil einfach alle anderen so, jeder ist ja gefühlt jetzt ein Jahrhunderttalent.
Und weil auch irgendwie jedes Rennen wichtiger wird. Also so, es gibt nicht mehr so die Rennen, die Guten zur Vorbereitung fahren und halt einfach mal nur so mitnehmen, ohne ins Finale reinzuhalten oder so, sondern wenn Remco am Start ist, dann fährt er halt auch weg. Und dann gewinnt er das auch. Und
ja, Remco ist ganz krass für mich, also wirklich auch, puh.
Auch so Leute wie jetzt Nibali, diese komplette Trek-Mannschaft, die da bei Lombardei haben, die halbe Trek-Mannschaft kommt da im Finale an und wird abgehängt von Fuglsang und George Bennett. Ja. Und
Es ist halt auch einfach irgendwie so.
Vlasov, auch so ein Junger wieder, George Bennett und Vlasov.
Nee, was ich halt so krass finde, ist auch so, dass halt da der Radsport so fast so ein bisschen so Formel-1-Züge annimmt. Dass halt es so ein Mercedes-AMG-Team jetzt gibt und Ferrari, okay, dieses Jahr ist Ferrari nicht gut, aber ich sag mal, im Radsport ist es halt jetzt, es gibt halt für mich gerade jetzt so, ist es so ein, klar, so ein Jumbo-Visma, sogar Platz 1 mittlerweile,
wie die aber arbeiten. Ja, halt auch erst so, jetzt so in der Stärke erst seit diesem Jahr.
Ja. Und aber war schon im Kommen, es war ja, der Trend war schon absehbar.
Definitiv.
Und dann so ein Team Ineos gibt es da noch und dann gibt es, finde ich, noch Quickstep und Bora. Aber dann ist ein riesen Loch gefühlt zu allen anderen Teams. Mhm. Und es ist ja schon wirklich eigentlich krass, was wo sich die anderen Teams drum streiten im Endeffekt so. Also es ist so gefühlt so die Knochen, die halt beim Essen nach hinten werfen,
ich find's, da streiten trotzdem, die anderen sich drum. Trotzdem wird es irgendwie offener. Ne? Es waren trotzdem immer so, wenn du jetzt ganz weit zurückdenkst, eigentlich immer nur so zwei Teams, die sich gestritten haben mit ihren Leadern. Und dann auch nur bei bestimmten Rennen. Jetzt sind die Teams ja auch wirklich so in der Breite gut aufgestellt, dass sie eigentlich Siegfahrer für jedes Rennen liefern können. Und dann hast du trotzdem bei so einer Dauphiné, okay, dann fliegen ein paar Favoriten raus, dann wird so ein Martinez gewinnt das.
Ja.
Und oder ein Pogacar, ne, ist da, der kann auch plötzlich mal alles gewinnen und so. Ja. Und es ist trotzdem irgendwie, selbst bei den Bergetappen kommen dann so 10, 12 Leute eigentlich immer an. Und auch nicht nur aus zwei Mannschaften, sondern echt so aus 7 Mannschaften. Und das ist schon, es wird schon ein bisschen offener, es wird auch spannender, finde ich.
Ich finde einfach, dass es auch einfach immer, immer krasser wird. Also immer in dem Sinne so, dass es halt wirklich, auch wenn du so eine Startliste durchgehst, also wenn ich mir eine Startliste mittlerweile durchgehe auf einer Bergetappe so, ne? Oder dann so guckst.
Steigt die Laune direkt.
Und dann guckst du so und dann denkst du so, okay, wahrscheinlich können 85% des Feldes einfach so einen krassen Watt pro Kilo Wert, einen viel krasseren, als ich es habe. Das wird echt ein Scheißtag. So, weil du, und das ist schon hart. So. Also du musst dir vorstellen, dass ich für Burgos Rundfahrt war so, ich dachte, boah, ich fahre richtig gut berghoch. Ich war halt einfach so 68. auf einer Bergetappe. So war ich so voll so, boah, es war richtig gut heute. So, wo du so denkst, was ist denn das eigentlich? Also das ist so eigentlich so total random, wenn du das einmal zählst, ja, keine Ahnung, ey, ich bin richtig gut gewesen, sondern ich bin 68. geworden, dann guckt er dich an und sagt, was ist los? Ah, das ist schon irgendwie geil, aber ich weiß auch nicht so, ich bin da gar nicht böse, ich bin da fast gefühlt einfach irgendwie so, ja gut, ich bin halt dabei, so, also meine, so mittendrin schon nur dabei, so ein bisschen.
Du kriegst es ja mit, jetzt mal vielleicht Wort von Art rausgenommen, aber auch die Sprinter werden immer leichter.
Ja.
Das ist halt der neue, das ist ja auch, was ich mir in letzter Zeit oft denke, wenn du noch so an die Doping, an die Epo-Zeiten zurückdenkst, irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre oder so. Du guckst dir auf YouTube eine Tour-Etappe mit Ulle und Armstrong an und so. Ey, die Jungs hatten denselben Watt pro Kilogramm Wert wie die Fahrer heute, aber die waren 10 Kilo schwerer.
Ja.
Das waren einfach so richtige Maschinen, so richtige Männer. Und jetzt heute ist halt ein 1,80 Meter Klassementfahrer, wiegt halt 60 Kilo oder weniger. Und damals war halt ein Ulle mit 72, 71 Kilo am Start und Armstrong hatte das wahrscheinlich auch ungefähr. Mhm. Und da wird jetzt halt einfach ultra krass an der Performance von der Seite gearbeitet. Die sind alle super leicht und selbst die Sprinter. Und dann haben halt Fahrer, die früher echt stabile Sprinter bzw. Klassikerfahrer waren, langsam Probleme. Sobald es im Berg hochgeht, wird es halt echt schwierig, weil, wie du schon sagst, was hast du an der Schwelle ungefähr?
Oh, keine Ahnung, lass mich überlegen.
Jetzt wird es peinlich.
Warte, 740. Ach, ja, lass mich mal so, weiß nicht, 4,85 Watt oder so.
Nee, du Quatsch. 5,85.
Denkst du so viel? Nee, glaube ich nicht. Warte mal, lass mich überlegen.
Das ja. 450.
Nee, Quatsch. Ja, also, doch, nee, so viel mehr ist es gar nicht.
Ich hätte
so 5,3. Sag mal 5,3 okay. Vielleicht so.
Ja, es gibt halt leider mittlerweile einige Leute mit 6. Ne?
Ja, genau.
Wirklich ja, einige. Ja. So, das ist ja wirklich so.
Du hast aber auch genau den richtigen gefragt, was Wattwerte angeht.
Ja, ich merke das schon. Ich bin schockiert eigentlich. Dass du das überhaupt nicht, dass du es auch nicht so auf dem Tableau direkt hast.
Ich fahre nach Gefühl.
Ist immer ein schwieriges Thema, aber. Ich glaube, so in Büchern gelesen haben, früher Michele Ferrari, Dr. Epo, hat mal formuliert bei Lance Armstrong, mit 6,3, 6,4 kannst du die Tour gewinnen. Und das war ja dann immer so ein Wert, der eigentlich unantastbar war und eigentlich schon auch nicht normal. Ne?
Ja.
Aber diese Werte werden heute wieder erreicht und ich bin mir da sehr sicher, dass sie normal erreicht werden, weil die halt über das Gewicht der Fahrer erreicht werden und nicht mehr über, wir feuern jetzt hier die Wattwerte hoch. Aus irgendeiner Quelle. Und das ist halt krass. Und das verändert dieses Feld halt auch so. Und das macht es halt den jungen Fahrern, die nachkommen, auch so einfach, weil die einfach jünger und leicht sind und eben auch schon immer strukturiert trainiert haben. Und dann ist so ein 6 Watt pro Kilo Wert halt einfach auch machbar. Und du musst gar kein Klassementfahrer sein dafür, sondern bist sogar noch so ein Allrounder wie Remco oder die leichten Quickstep-Sprinter, die es da auch noch so gibt.
Gut, aber Remco sieht ja nicht mal dünn aus. Also ohne ihm da
nee, ist halt, zu der ist halt klein auch, ne? Und
wenn der noch mal dünn wird, ey, dann ist ja gar kein Halten mehr.
Ja.
Nee, das stimmt schon. Also das merkst du ja auch. Also ich finde es ja immer, ich merke das ja extrem, wenn ich mit meinem Vater rede, wenn du, also ich sag mal, wird ja jetzt auch kein Geheimnis sein, was heutzutage Fahrer alles machen, ich sag mal, mit irgendwie auf nüchternen Magen erstmal vorm Frühstück 20 oder 30 Minuten Rolle zu fahren, ein paar Mal die Woche. Und dann gibt es sowas wie Keton, das dir auch noch hilft. Mhm. Und natürlich mit Ernährungsberater, also bei, ich weiß, in manchen Teams, da gibt es halt eine App und da ist halt eingetragen, was du trainierst und dann ist vom Ernährungsberater, steht da halt drin, okay, wenn du so viel trainierst, dann isst du halt heute 80 Gramm die und die Pasta und 20 Gramm kommt dann das, also auf wirklich auf Grammzahl, die können nur noch mit Waage essen. So.
Das Ding ist halt, wenn
das wird halt gesteuert. Ne?
Wenn du so driven bist, musst du es machen, wenn du gewinnen willst.
Ne? Aber ich sage trotzdem, dass du das 2-3 Jahre machst und dann sagst du so, komm, ja, Alter, genau. Ich hab keinen Bock mehr. So.
Diese jungen Fahrer, die jetzt so früh erfolgreich sind, sind halt früher fertig auch.
Ja, ja. Es wird
du spannend. Kannst es nicht so lange auf dem Level dann auch mental, glaube ich, durchziehen. Also manche sind dafür gemacht, ne?
Ja.
Die
haben ja, nee,
dann einfach so. Genau. So ein Emanuel Buchmann zum Beispiel super beeindruckend. Der ist wirklich, glaube ich, so fokussiert und so motiviert, was das angeht und ordnet da auch viel unter dem. Aber dem macht es auch Spaß, dem nimmst du es auch ab. Der hat jetzt nicht so viele Interviews, wo er irgendwie seine Persönlichkeit rauslässt oder so, aber man kriegt ja was mit und das ist er, ne? Das ist wirklich dann auch ganz.
Da muss man auch wahnsinnig Respekt vor haben, weil das sage ich auch immer, was ich gerade gesagt habe, so mit, das eine ist Training, dann die Ernährung, aber diese Klassementfahrer, die sind halt auch einfach gefühlt das halbe Jahr auf dem Vulkan irgendwo in Teide oder im Höhentrainingslager und trainieren halt in der Höhe. Und wenn man mir auf Strava folgt, wird man sehen, dass ich halt von 360 Tagen im Jahr 300 Tage in Köln trainiere, so ungefähr. So wie dieses Jahr.
Selten und auf dem Teide.
Genau, also selten bis nie, kann man sagen. Und das macht natürlich auch mal so einen Unterschied. Natürlich,
das ist ein Teil von Talent. Ja. Es gibt ganz viele Arten von Talent im Leistungssport. Das ist Verletzungsunanfälligkeit, nicht so oft krank zu sein, schnell zu regenerieren, bei einer Grand Tour auch in der dritten Woche noch nicht ja, Leistung zu verlieren oder nicht maßgeblich. Und dann aber auch das so zu wollen, dass du dein Leben danach ausrichtest, genau, und dann nicht viel, dass das aber auch keine Last für dich ist, ne?
Ja. Ja, genau, das kann ja zum Beispiel, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wenn ich ein Jahr so trainieren würde, würde ich halt nach dem Jahr sagen,
das war
so,
ja bei Wigo, ciao, ne? Ich habe echt von Wigo auch die Bücher gelesen und so weiter, und ja, der hat ja eigentlich 2011 hätte der wahrscheinlich die Tour gewonnen, und dann, ja, fliegt er halt in der ersten Woche hin, bricht sich das Schlüsselbein und zieht das dann nochmal ein Jahr, dann hat er nämlich in dem Moment, ja, hat er auch gesagt, so, fuck, ich weiß nicht, ob ich das nochmal ein Jahr aushalte, diese Scheiße.
Ja.
Und dann hat er es nochmal gemacht, und dann wusstest du auch wirklich, der macht es auf gar keinen Fall nochmal. Und es, ja, ist halt auch nicht mehr passiert. Und er wurde ab da auch sofort schwer und hat das auch zelebriert so ein bisschen. Und der hat es nämlich, er ist, glaube ich, so ein bisschen normaler Mensch, hatte aber so Bock auf diesen Toursieg, dass das halt wirklich mal ein paar Jahre lang,
ja,
so hart durchgezogen hat, dass es dann auch wirklich geklappt hat, weil er wusste, es kann klappen. Und dann hat er es erreicht und war auch sofort,
ja,
nie,
ja,
mehr, auf gar keinen Fall.
Ja, ey, ja, ist aber cool. So Typen muss es ja auch geben. So.
Ja.
Aber das wird schon spannend jetzt im Feld. Es wird halt immer mehr dieser Trend, dass es genau zu diesem Radsportler geht, der halt voll darauf getrimmt ist.
Die werden halt auch schon jetzt gescoutet, ja, so.
Genau,
ne?
Genau. Aber es gibt immer noch so die, ich sag jetzt auch mal so, die Originale dazwischen, die es halt nicht ganz so schlimm sehen. Und das
doch,
ist, die finden wir dann, wir finden uns dann hinten im Gruppetto zusammen ein und haben eine gute Zeit.
Ganz ehrlich, Mathieu van der Poel ist auch so jemand.
Genau, voll.
Der, ja, ist, ich glaube, der macht relativ, ja, viel nach Lust und Laune.
Ja. Ja. So, dann noch ein Tipp. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hoffe, ich habe es nicht in der letzten Folge schon angesprochen, aber weil wir gerade auch über früher und so geredet haben. Bei YouTube kann man sich eine NDR-Doku angucken, die heißt Kein Sommermärchen. Und die ging natürlich um Jan Ullrich und auch ein bisschen über Doping, aber gar nicht so groß negativ, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte von den Öffentlich-Rechtlichen. Das war okay. Und ich bin danach mit meinem Dad trainieren gefahren und habe mit dem geredet, habe gesagt so, ey, was habt ihr denn hier 1997 gemacht? Es ist mir nochmal so bewusst geworden, als ich diese Doku geguckt habe, wie anders Radsport vor 23
komplett
Jahren
andere
war.
Andere Sportart irgendwie, ne?
Das ist so
hobbymäßig.
Ey, oder? Genau. Ey,
die Trikots, die anhaben.
Oh, und so,
das ist
alles.
Echt, ey, ich habe das Ding auch geguckt und ich gucke mir auch immer noch mal gerne irgendwie YouTube-Videos aus der Zeit an.
Die und hatten ja alle an dem Lenker, hatten die so Zeitveraufleger auch drauf und sind so hinter Tempo so hinterhergefahren. Ja. So, es war so lustig. Und dann, da gibt es die eine Etappe, das war die erste, nee, ich weiß nicht, ob es die erste war, wie auch immer, aber das war auf jeden Fall die Etappe, die mein Vater gewinnt nach Plümleck. Und dann fährt er so neben mir und sagt so, und weißt du, was das Krasseste war? Ich habe die in dem Jahr gewonnen und dann bin ich die 2008 in meiner letzten Tour, war dieselbe Zielankunft. Und wir sitzen so im Bus und ich wusste halt so, und ich habe halt schon so gesagt so, ja, ich würde halt schon gern probieren, weil ich habe die halt gewonnen und so, so mit Selbstvertrauen aufgekommen. Ich probiere da. Und dann hat er gesagt.
War der bei Milram?
Bei Milram, genau. Und dann hat die, in dem Jahr hat die Valverde gewonnen. Und er hat, glaube ich, irgendwie 25 Sekunden verloren auf einem Kilometer oder so. Und hat so gesagt, er hat gesagt, auch für ihn, das war so einer der krassesten Momente für ihn, wo er gesagt hat so, boah, ist jetzt Zeit, dass ich aufhöre. So, ich habe das einfach gewonnen und jetzt verliere ich, ich komme nicht mehr in der Nullzeit an. Sagt er so, ich verliere über 20 Sekunden auf einem Kilometer.
Das war echt so krass. Wie Amateurradsport.
Ja.
Und jetzt heutzutage, jetzt kann man nochmal die Brücke zum Anfang schlagen. Ich stehe da in Refrath heute an der Strecke und gucke dazu. Das Feld ist so schnell, alle Aero-Räder super laut, ne?
Ja.
So diese aerodynamischen, voluminösen Rohre und Laufräder, die kommen da schon mit den Space Shuttle vorbei. Es ist echt, und da 97 ist echt Amateurradsport von 2010 gewesen, so ungefähr. Vergleichbar.
Ja, das ist echt krass.
Wieder, wo du jetzt drin bist, so, das ist echt.
Ja, wir reden jetzt hier schon eineinhalb Stunden und es ist so richtig, so eine richtige Kneipenfolge geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt zwar noch ein paar Punkte stehen, aber ich glaube, dann reden wir drei Stunden.
Langsam, ne? Ja.
Dann reden wir drei Stunden. Ich hau dir einfach mal so ganz schnell da durch, weil ich dir noch ein, zwei Fragen am Ende zu dir habe. Das Einzige, was ich noch heute kurz gesehen habe, ist, auf Radsport News stand das, dass der kommt halt, ich komme aus Unna, der Aaron Grosser kommt aus Hamm, ist der Aaron Grosser seine Karriere beendet, was mir auch nochmal so gezeigt hat, so fucking Corona hat echt ein paar Jungs aus der U23 und in den Jahrgängen echt ein bisschen den Step in die World Tour versaut, was echt schade ist. Würde jetzt aber ein zu großes neues Thema aufmachen. Dann wollte ich auch noch so ein bisschen über die ganzen Stürze reden, die passiert sind und über CPA und UCI, aber...
Da können sich die Leute Besenwagen-Folgen anhören, sagen, die letzte.
Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr euch letzten zwei Besenwagen-Folgen anhören, dann da ist das auch, da ist das auch geklärt. Ein einzelner Punkt noch, den ich ganz kurz noch, da muss ich die UCI einfach für bashen, das geht mir richtig auf die Nerven, ist nämlich der Punkt, dass ich zum allerersten Mal jetzt meine Laborrechnung bekommen habe für meine ganzen Corona-Tests, die ich machen muss.
Du bekommst sie?
Ja, natürlich.
Ach, das muss deine Krankenkasse zahlen, oder?
Jetzt kommt's nämlich. Das Geile ist, das ist der Punkt, wo ich die UCI bashe für. Die UCI macht krasse Regeln, um Rennen stattfinden zu lassen. Und wer muss das alles zahlen im Endeffekt? Das Team, beziehungsweise halt wir Fahrer erstmal, die halt dann die Tests natürlich vor Ort machen. Hier, ich in Köln und dann sende ich es in ein Team. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir nicht das Geld haben, das zu bezahlen, aber es geht einfach darum, dass UCI einfach irgendwelche Regeln macht. So, ja, es müsst ihr halt alle machen, um Radrennen teilzunehmen. Aber sich 0,0 darum kümmert, ja, wer zahlt das eigentlich? Zahlt das der Weltverband oder wie wird das geregelt so? Also, das ist mir einfach richtig auf die Nerven gegangen.
Um das Thema habe ich mir heute übrigens irgendwann auf dem Rad mal Gedanken gemacht, weil ich ja auch einige Leute kenne, die U23-Fahrer sind oder KT-Fahrer sind, jetzt auch die ganze Zeit testen müssen und so Teams haben ja auch gar keine Kohle.
Genau.
Und
das ist richtig frech.
Das müsste ja eigentlich hier, was ist für Sportministerium? Ist das Innenministerium eigentlich?
Ja.
Ist für Sporthilfe
könnte auch mal was machen.
Genau, also eigentlich muss es vom Ministerium bezahlt werden. Wenn du Profi bist, so in der Richtung oder Kaderathlet oder so, muss es vom Innenministerium bezahlt werden. Bin ich, also meiner Meinung
nach. Das ist schon krass.
Kann ich mich jetzt auch krass irgendwie irren, was das politisch angeht, aber dass das wirklich die Teams, die eh keine Kohle haben, dann noch zahlen müssen, dass dann irgendwie da Sport stattfindet.
Ich musste ich, glaube ich, 8 oder 9 Corona-Tests machen. Und ich meine, der kostet zwar überall unterschiedlich, aber der ist schon immer so immer, sag ich mal, so zwischen 60 und 150 Euro kostet da schon einer. Und da kommt, dann läppert sich natürlich und ich bin nur ein Fahrer. Ne?
Weg, ja.
So, und das ist schon krass, ey. Das ist schon krass. Ja, und dann natürlich zum Abschluss für dich auch noch so, Basti. Was sind jetzt so deine Projekte in Zukunft? Gibt es da irgendwas, wo man drüber reden kann? Gibt es bei dir was? Kommt irgendwas krasses Besenwagen? Oder willst du nochmal was dazu erzählen zu deiner Tour nach Berlin? Oder du hast einen Angelschein gemacht? So, jetzt ist nochmal dein Moment.
Ich habe den Angelschein auch erst seit einer Woche übrigens.
Ja?
Ich habe ja die Prüfung vor, was auch immer, 2, 3 Monaten gemacht. Aber es hat jetzt auf dem Amt, du musst dann dein Angelschein-Zeugnis zu einem Angelschein umwandeln. Und das musst du auf dem Amt machen. Es hat so lange gedauert, bis ich einen Termin auf dem Amt bekommen habe. Also, gestern mit ein paar Jungs unterwegs gewesen, die auch einen Angelschein haben. Und ich werde auf jeden Fall so diese Angel-Podcast-Idee weiterfahren. Aber so mit null Ahnung, das wird richtig witzig. Keine Ahnung, die Berlin-Nummer ist jetzt auch schon wieder so lange her und die war so, gefühlt war die seltsamerweise so unspektakulär. Also wer es nicht weiß, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, von Köln nach Berlin mit dem Fahrrad zu fahren und zwar irgendwie am Stück und am besten in 24 Stunden, was auch halbwegs geklappt hat. Wir haben das zu zweit gemacht und das war aber halt irgendwie, wir sind abends losgefahren, erst die Nacht gefahren, die Nacht war irgendwie scheiße, kann man sich ja vorstellen.
Ja.
Aber danach war das einfach super cool und so völlig nicht anstrengend. Wir sind 30 Sechser Schnitt gefahren für 608 Kilometer.
Krass.
Und nach 550 Kilometern haben wir uns so unterhalten und das ist eine ganz normale Radtour eigentlich.
Das ist aber echt krass.
Super strange. Und auch nachher so keinen Schlafentzug gehabt, irgendwie ganz normalen Schlafrhythmus weiter gehabt, nicht sonderlich im Arsch gewesen.
Verrückt, verrückt.
Verrückt, also cool, mal gemacht. Gut gelaufen, besser als wenn man jetzt völlig zerschellt wäre natürlich. Aber insofern, also in meiner Erinnerung, jetzt nimmt es gar nicht so den Riesenplatz jetzt, glaube ich, ein, komischerweise.
Das ist aber echt
schwierig. Wir haben glücklicherweise ein bisschen Geld für einen guten Zweck gesammelt. Nochmal danke an alle.
Genau, das kam auch noch dazu, genau.
Und ja, sonst, keine Ahnung, ich habe dir schon erzählt, ich habe jetzt, ich wollte mir dann Richtung Herbst mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für neue Projekte. Und
also können wir gespannt sein.
Genau, mal gucken, was so kommt. Erstmal drüber nachdenken tatsächlich.
Sehr gut, sehr gut. Also wer dann auch noch mehr darüber wissen will, kann ja auch einfach die Besenwagen-Folgen nachhören, falls er nicht eh die schon hört. Da erfährt man auch alles. Dann die einzige Rubrik, die ich diese Woche noch mitnehmen werde, ist die Hörerfrage. Auch aufgrund dadurch, dass wir schon so lang quatschen, mache ich anstatt drei Hörerfragen nur eine Hörerfrage. Aber eine sehr coole Hörerfrage, die ist wie folgt. Kannst du dir vorstellen, im Winter mal 6-Tage-Rennen zu fahren? Oder kommt das in einer Saisonvorbereitung nicht in Frage? Lustigerweise war ich mit dem Berliner 6-Tage-Rennen sogar schon ein oder zweimal in Kontakt. Und wir haben versucht, da was zu deichseln. Es ist aber dann meistens an dem Januar-Trainingslager vom Team gescheitert, was sich dann überschnitten hat. Oder ja, einfach, wie er gesagt hat, dass es mit der, also wie die Frage war, dass es Probleme gab mit der Saisonvorbereitung, dass es dann halt einfach nicht so gut in die Planung gepasst hat, weil man dann irgendwie Anfang Februar schon in den Emiraten oder so fahren musste. Aber ich glaube, wer mich auch schon länger kennt, der weiß, dass ich eigentlich, bevor ich auf der Straße gut war, immer eher auf der Bahn ganz gut war und auch erst in der Bahn-Nationalmannschaft war und schon zweimal bei der Bahn-WM teilgenommen habe, bei den Junioren. Und ja, ich, obwohl ich jetzt jahrelang nicht auf der Bahn unterwegs gewesen bin, schon da mein Herz ein bisschen dran hängt. Und es ist schon von mir auf jeden Fall ein Traum, wäre mindestens einmal in 6-Tage-Rennen mitzufahren, einfach nur um es mitzumachen. Von daher lautet die Antwort auf jeden Fall, ja, ich würde gerne mal eins fahren.
Kann ich mir dich auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen beim 6-Tage-Rennen.
Nils
cool. Macht das ja immer eigentlich, ne? Mal.
Ja, Nils ist 2-3 jetzt schon gefahren, ja. Ja, jetzt zum Beispiel dieses Jahr wäre der Plan gewesen, zum Beispiel in Bremen mit Nils zusammenzufahren, aber dann wollte ich halt aufgrund, weil ich letztes Jahr so früh aufgehört habe, unbedingt Down Under das erste Rennen fahren, dann hat es halt wieder nicht geklappt, weil es zeitgleich war. Aber hey, ich bin ja hoffentlich noch ein paar Jahre Radprofi, dann wird es schon nochmal klappen.
Ja, ist schon witzig, so ein 6-Tage-Rennen, auch die Bremen noch eine steilere Bahn.
Ja.
Das ist schon, das kann sich keiner vorstellen, der das noch nicht gemacht hat, ganz ehrlich. Das ist richtig weird.
Richtig, richtig crazy, ja. Ja, so, ich glaube, dann haben wir wirklich über Gott und die Welt geredet. Es war sehr cool. Von meiner Seite aus, wer noch Bock hat auf den Full Force Espresso, es sind noch einige wenige Exemplare im 8000 Watt Shop zu haben. Und dann gab es noch das Bienenstichgate bei mir. Da werde ich auf jeden Fall bei Instagram gleich noch geile. Ich habe selten so viele Reaktionen auf einen Post bekommen wie bei dem Bienenstich. Das sah
richtig spektakulär aus, wirklich. Ich habe mir auch gedacht, also ich habe mir ja keine Sorgen gemacht, weil wenn du es schon postest und da lachst dabei, dann ist es schon nicht so schlimm. Aber
es hat auch
nicht
wehgetan, groß.
Ja.
Aber du wirst nicht glauben, wie viele Leute mir Fotos von Bienenstich, also selber im Gesicht, so locker so 10 Fotos. Also, ja, aus, gestern auch bei mir. Und
aus der Collage raus?
Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall, ich mache mal auf Insta was, ja.
Richtig gut.
Und dann habe ich noch eine Frage an die Community. Ich war jetzt 5 Tage in Norddeutschland, weil ich da so gefühlt meinen Jahresurlaub verbracht habe mit Leo. Und es war wirklich selten so langweilig beim Radfahren wie da. Also was, wie motiviert ihr euch
da? Alter, ich war in Holland letztens, ich dachte mir auch, es geht ja gar, ich war so am Eisel, Nordrand vom Eisel, mir leck mich am Arsch. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr Fahrradfahren.
Nee, also ich muss
und
echt
wenn
sagen,
ich keinen Bock auf Fahrradfahren habe, dann ist...
Ich bin da so, also es war so am Wattenmeer, ich bin dann immer so am Deich lang gefahren, weil ja da dachte ich so, ich war am ersten Tag dachte ich so, okay, ich fahre jetzt locker schon so 80 Kilometer. Und guck so drauf und dann so, geil, 53 Minuten. So, das kann nicht sein.
Ey, ich kann es genau halt nachfühlen.
Ich kann es genau nachfühlen. Scheiße, ey. Oh, das war, ey, wie macht ihr das? Auf jeden Fall Respekt da an euch. Und ja, das wär's dann. Oder hast du noch was?
Ich hab nichts. Alles gut.
Gute
Dank,
Nacht.
Dass ciao, ich Gast sein durfte mal wieder. Macht's gut. Tschö.
Nee, Junge, das geht ganz normal. Ich mach's genauso. Ich lass GarageBand laufen und mach Zoom gleichzeitig auf dem Laptop. Und GarageBand nimmt auf, was du quatscht. Und uns nicht. Wenn du ganz normal Kopfhörer, du hast ja Kopfhörer. Oder? Sehe ich da was falsch?